Metal Podcast.
Sexy Eyes mit Sahne. Sexy Eyes. Banane.
Ach, Hoshi.
Stefan, habe ich diesen Unsinn wieder vermisst.
Jetzt habe ich Bock auf so ein Bananeneis.
Oh ja.
Mit
meinst
Sahne.
Du, meinst du, wir kriegen dafür schon so ein Copyright-Claim?
Nee, ne? Nee, ach. Nee. Sie denken sich, welcher Hansel Franzel hat das denn da jetzt? Außerdem, Cover geht ja, ne?
Ja,
egal,
ja.
Egal wie schlecht.
Ja, aber da müssten wir trotzdem GEMA bezahlen. Aber ich glaube nicht für diese verstümperte Version von diesem großartigen Werk der 90er. Das, ich bin da letztens.
Supergeil.
Kennst du diese scheiß KI-Videos, irgendwie die größten Hits aus XYZ, wo dann immer so 5 Sekunden Zusammenschnitte siehst von, keine Ahnung, den Top 50 von 1993 oder so?
Ich glaube, nee, die habe ich tatsächlich noch nicht. Ich dachte, du kommst jetzt mit diesen Fake 80er-Bands um die Ecke.
Nee, so
Paul,
nee,
nee. Penis nee. Und
nee. So. Nee. Nee, auf jeden Fall habe ich da tatsächlich diesen Song letztens gehört irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade KI gesagt, ich weiß gar nicht, ob das KI ist. Das sind einfach so Zusammenschnitte von einem wirklich immer so extrem kurzen, ich hoffe, es ist Wasser und es wird in ein Glas gegossen und du bist nicht auf dem Lokus.
Nein, es hat hier gegluckert. Ich habe die, kennst du diesen Gaggeljug? Diesen
Gaggeljug?
Sieht aus wie ein, das sieht aus wie ein Fisch, kommt aus Großbritannien, ist halt so eine Wasserkaraffe.
Okay.
Irgendjemand aus unserem Freundeskreis hat sich einen Scherz erlaubt und hat uns zu einem Anlass dann diesen Fisch geschenkt. Da kannst du dann Wasser reinfüllen und wenn du das eingießt, dann gluckst das.
Okay.
Mhm. Kann man ja auf der Aufnahme dann hören.
Ja, das werden die Leute auf jeden Fall auf der Aufnahme hören, so laut wie das war. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben viel zu lange über diesen Blödmann-Song geredet. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der war. Das war doch irgend so ein großer deutscher Poet, der den geschrieben hat.
Hundertprozentig.
Ne?
Wir kennen ihn wahrscheinlich ja hundertprozentig, nur stümpern wir uns jetzt hier ein zurecht.
Ne? Scheißegal. Lass uns über vernünftige Musik reden, Stefan. Bevor wir das machen, wie geht's dir? Was macht der Umzug, Mohaha?
Wunderprächtig. Ich sitze jetzt hier in meinem nagelneuen Büro, habe mich aufgebaut und kann zum ersten Mal seit einem Jahr wieder so richtig chillig mit dir aufnehmen. Ist das nicht schön?
Sehr geil, sehr geil.
Toll, ne?
Das heißt, du hast alles verkabelt und hingekriegt und ich meine, beim finalen Umzug war ich ja tatsächlich sogar auch noch da, aber die Endeinrichtung habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie dein Heimstudio jetzt aussieht.
Also die Endlösung der Einrichtungsfrage ist noch nicht komplett eingezogen hier. Die Türen, die sind noch nicht alle final montiert. Das heißt, da hängen manchmal schon die Garnituren drin, sind aber noch nicht festgebohrt und manchmal hängen die noch gar nicht drin und ich klappe die Türen immer nur auf und zu. Ne?
Finde ich gut. Ist hier seit 15 Jahren so.
Aber es ist tatsächlich ein Moment, der mich gerade hochgradig befriedigt im platonischen Sinne, dass ich jetzt hier sitzen kann, mit dir darüber sprechen kann, wie denn der März gewesen ist, den wir eigentlich im April besprechen wollen, den wir jetzt im Mai besprechen.
Jetzt Mitte, Ende Mai endlich dazu kommen.
Also Schnee im Sommer quasi.
Ja? Schnee im Sommer. Ich glaube, wir hatten sogar schon Supporterverlust mittlerweile. Ich glaube, der ein oder andere nicht mehr dran geglaubt hat, dass jemals wieder was von uns kommt.
Ist aber schlecht.
Ja, so ist das.
Tut mir leid.
Ja, kannst ja nichts für. Aber
Dann müssen wir wieder zurücksupporten.
Müssen wir wieder oder wieder auf die Werbetrommel rühren. Leute, wenn ihr das hier so richtig, naja, kein Bock drauf. Ihr wisst, was ihr machen müsst, wenn ihr uns einen Euro in den Hut werfen wollt. Ja, Stefan, der März, ey, der ist jetzt echt schon lange her, ne? Aber wir haben uns ein paar schöne Bands rausgesucht, aber bevor wir über die sprechen, würde ich gleich gerne noch über ein, zwei andere Dinge mit dir reden wollen.
Was denn?
Zum einen steht das Rockhard Festival vor der Tür, an dem du nicht teilnehmen wirst, wofür ich dich sehr verachte und hasse, so ein Stück weit.
Ich verabscheue mich selber dafür.
Ja, ich werde hinfahren, obwohl ich zugeben muss, dass ich wirklich unmotiviert war zwischendurch. Ich hatte so unfassbar keinen Bock darauf, was auch daran lag, dass ich hier irgendwie den Party-April und Party-Mai hatte und ständig irgendwo nur am Feiern war. Und dann so am Ende, dann so dieses, oh nee, und jetzt noch dieses Festival hinten dran, kein Bock. Aber ich glaube, der Appetit kommt beim Essen und sind ein paar nette Leute da. Wird bestimmt schön, hoffe ich.
Ich wünsche dir Das schönste Festival der Welt, das ist ja schönes Wetter angesagt.
Ja, das ist sogar richtig krass gutes Wetter angesagt. So 28 Grad und solche Geschichten, so am Sonntag. Ich bin mal gespannt.
Ich freue mich total für dich. Ja, aber das ist halt dieses Jahr nicht drin. Das ist wirklich das erste Mal seit 2006 oder 2007, dass ich nicht dabei sein kann, seit 20 Jahren.
Ja, das ist echt schade, ey. Wirklich schade.
Ich habe sonst ja immer mal so einen Tag geschafft, wenn es denn dann wirklich um die Wurst ging. Ne? Aber dieses Jahr ist...
Ist die Wurst,
da musst du für mich die Stange da halten. Und
da muss ich die Wurst für dich halten, sagst du.
Genau. Schnorst du dir wieder bei einem unserer Kumpels da so eine Wurst.
Ja. Ja. Ja, und zum anderen wollte ich ein bisschen drüber abhaten, dass wir zu spät sind oder dass wir so pünktlich sind wie die Deutsche Bahn. Und ihr werdet unser Episodenbild schon gesehen haben. Das spielt darauf an, dass wir so pünktlich sind wie die Deutsche Bahn. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ich in letzter Zeit unfassbar viel Bahn gefahren bin.
Auch?
Du auch?
Nee, das hat was damit zu tun. Ich wollte dich nur beschäftigen.
Ja, und also ich habe wirklich echt versucht, sehr viel damit zu machen. So, ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer ich damit jetzt abgerissen habe in den letzten Wochen. So. Und ich muss bei allem Spott über die Bahn, auch in Form unseres Episodenbildes, sagen, so schlimm ist es meistens nicht. Aber wenn es schlimm ist, dann ist es richtig schlimm.
Dann ist es richtig schlimm, ja, genau.
Es funktioniert so in, sagen wir mal, 2 Dritteln der Fälle wirklich gut. Und das letzte Drittel ist eine absolute Vollkatastrophe. So mit, ich habe keine Ahnung, ob ich es heute noch schaffe, zu meinem Zieltermin zu kommen. So.
Ich finde, die berühmteste Stelle ist, wenn du Richtung Berlin fährst und dann in Hamm, glaube ich, umgesattelt werden musst.
Ja, wo der Zug getrennt wird.
Genau, ne? Der Zug wird jetzt getrennt. Boah, ich habe da, glaube ich, mal 3 Stunden gestanden, weil der Zug nicht mehr getrennt werden konnte.
Ja, das war scheiße. Das ist total geil, ja. Hamm ist ja hier direkt bei mir nebenan. Ich fahre ja eigentlich alles, was ich da in die Richtung fahre, fahre ich ja immer über Hamm, weil es einfach der nächste Bahnhof hier ist, von meinem Bahnhof aus gesehen. Und das ist, also wenn es bis Hamm klappt aus der anderen Richtung, dann ist meistens gut, aber...
Das heißt, du hast aber dann auch ein Schweineglück, ne? Weil du dann ja eigentlich, wenn du in die Richtung fährst, das ganze Ruhrgebiet überspringen kannst, ne? Und nicht diese ganzen Steckdosen, an denen du dann hältst.
Ja, es kommt ein bisschen.
Weil als ich damals aus Düsseldorf dahin musste, da brauchst du schon die Hälfte der Zeit alleine dadurch, dass du im Ruhrgebiet jede Stadt anfährst.
Ja, ja, wenn du so fährst, ja, wobei ich jetzt, glaube ich, so Richtung Berlin eher von Dortmund aus fahren würde, aber. Mhm. Oder München oder so. Aber das ist auch Fernverkehr, da habe ich mich gar nicht groß mit rumgeschlagen. Ich bin natürlich hier wie so ein richtiger Ruhrgebietsproletarier im ÖPNV unterwegs, wie sich das gehört. Weißt du, so früher mit Studententicket, so, ne?
Bisschen nicer, wo bist du denn hingefahren?
Ach, ich habe meine Eltern ein paar Mal besucht, dann hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass ich in Köln war, ne? Dann, ich bin durchs halbe Ruhrgebiet, bin ich 15 Mal gegurkt, so zu jeder Gelegenheit. Ich war 1000 Mal auf der Arbeit, ne? Und alles immer schön mit dem Zug. So, das ist ja dann Bielefeld, ne?
Ja, hast du schön gemacht.
Ja.
Bin stolz auf dich.
Und ich habe mir so ein Deutschland-Ticket geholt und das ist ja schon irgendwie geil. Also, das ist ja schon wirklich, also dieser Optionswert, ne, wie wir Veranstaltungsexperten sagen, oder Kulturexperten, der Optionswert, das Ding in der Tasche zu haben und zu wissen, ich kann überall einsteigen. Das ist schon sehr, sehr geil.
Tja, der könnte noch viel optioniger sein, indem er noch günstiger wäre. Aber dann haben wir leider jetzt einen Kanzler, der sagt, dass wir alle faul sind.
Ja,
so arbeite gefällig 72 Stunden, du Arsch.
Ja, und vor allen Dingen dann lieber 17 Cent den Spritpreis drücken. Auch nicht so richtig, ne? 17 Cent den Mineralölkonzern schenken. Richtig gut.
Das ist alles Kalkül.
Jetzt haben wir die Scheißkohle genommen und die ins Deutschland-Ticket gesteckt oder in den Bahnausbau oder so, ne?
Also wenn du von der Gas- und Fossillobby Millionen von Kohle irgendwo hingesteckt gekriegt hättest, dann hättest du das auch so gemacht wie der.
Ach, aber doch nicht die Katharina.
Nein.
Die doch nicht. Nein. Ach komm, ey. Genug Politik.
Aber wir sind ja zum Glück kein Politik-Podcast.
Genau.
Könnten wir jetzt hier abhaten.
Meinst du so wie letzte Mal schon?
Und die Male davor.
Ja, ist aber schon wirklich echt nervig im Moment, ey, was da so gerade abgeht. Aber egal.
Dann sorgen wir mal dafür, dass wir weniger nervig sind.
Genau. Ist ein bisschen neue Mucke erschienen, ne? Und zwar haben wir beim letzten Mal haben wir schon sehr lange über einen Song geredet von Dimo Bourgeois und da ist jetzt noch einer rausgekommen. Und jetzt ist auch schon irgendwie 3 Wochen her oder so. Ja. Vom upcoming Album, was am Tag der Aufnahme noch 3 Tage in der Zukunft liegt, ja, eigentlich sogar nur noch 2 Tage. Und Ascent heißt er, also Aufstieg. Ne?
Mhm.
Und du hast ihn dir gegeben, nehme ich an.
Ich habe ihn mir gegeben, du hast ihn dir gegeben, wir haben ihn uns gegeben.
Und wie findest du? Hau raus.
Also momentan sieht das ganz danach aus, dass unser Abgesang abgesägt werden muss.
Dann
also,
machen wir einen Abgesang auf den Abgesang.
Hundertprozentig. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin der festen Überzeugung, dass mittlerweile, also zumindest nach den beiden Songs, hoffentlich wird das bei den anderen 11 Songs, die dann auf diesem Song, hoffentlich wird das dann auf dem Album, wo wir dann 13 Songs vorfinden werden, was dann sehr, sehr bald erscheinen wird, dann auch das Niveau so gehalten, wie wir das jetzt gehört haben. Denn Ascent ist tatsächlich so eine Art Rückbesinnung auf die späten 90er / beginnenden 2000er. Und das hat mir Spaß gemacht.
Das ist auf jeden Fall.
Und irgendwie scheint der Abgang von Galda ja doch was gebracht zu haben.
Mhm. Ja, weiß ich gar nicht.
Vielleicht wollte Galda ja die bunte Einhornwelt haben und hat dann immer wieder.
Also ich weiß gar nicht. Also Galda ist so ein bisschen nach seinem Einstieg sind meiner Meinung nach die stärksten Alben erschienen, aber 100%. Dann sind halt auch die schwächsten Alben am Ende erschienen, so, ne? Und ja, keine Ahnung. Also es ist was passiert und das Offensichtliche, was passiert ist, ist, dass er raus ist. Und ja, wir haben jetzt erst 2 Songs tatsächlich, also irgendwie gute 11 Minuten Spielzeit, die wir bis jetzt gehört haben von dem Album, was, wenn ich das hier richtig sehe, so knapp eine Stunde oder so gehen wird. Und
das. Also, das hat so ein bisschen Spiritual Black Dimensions Flavor.
Ja, genau. Ja.
Und so ein bisschen beginnende, wie heißt das hier, Puritanical. Ne? Und das macht einfach Spaß. Das Einzige, was halt nach wie vor fehlt, sind halt die Stimme von ICS Vortex. Und es ist nach wie vor das Qualitätslevel eines Keyboards von einem Mustis nicht erreicht.
Ja.
Aber es ist wirklich tatsächlich mit das Beste, was sie seit mindestens mal der Insorte Diaboli veröffentlicht haben. Also die Abradabra, die war jetzt okay, aber die hatte halt genau das Problem, von dem ich gerade gesprochen habe. Die hatte halt 2 bis maximal 3 wirklich gute Songs und der Rest war Schmutz. Mhm. Und bei der Aeonien war das halt schon so, das konntest du fast gar nicht mehr hören, das war Nightwish.
Ja, da waren so zwei okaye Songs drauf, ne? Ja, ich weiß nicht, also ich muss jetzt sagen, also wir haben jetzt diesen Ascent und den Ulfhild im Blotzodl. Oh, Blotzodl. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, vermutlich nicht. Aber ich muss sagen, die beiden jetzt hintereinander weg, ich kann dir wirklich nicht sagen, welcher besser ist. Ich habe
Ich finde den ersten besser tatsächlich.
Den also, Ascent oder?
Nee, den die Ersterscheinung, genau, Ulfhild. Den norwegischen Song.
Ich glaube ich auch. Ich habe ein paar Reaction-Videos auf YouTube gesehen, so ein Schmutz auch da, so ein Scheiß mir da reingetan, von irgendwelchen, so zwei so Ami-Metaller, die sich den Ulfhild reingetan haben und dann so, nee, das wird ja scheiße, das ist ja voll kacke und voll lame. Naja. Und dann haben sie sich
total ein paar
Wochen später den Ascent reingetan. Und warum haben sie den nicht als erstes rausgetan? Mhm. Viel besser. Sehe ich voll nicht so. Also ich mag Ascent auch, das ist ein super geiler Song. Aber die Richtung, die auf dem anderen eingeschlagen haben, das ist bockstark.
Ich glaube, das liegt daran, Hoshi, dass wir beide eigentlich eher so die schmusigen Typen sind. Die,
ja, so Kuschelbären sind
wir. Die so ein bisschen Epicness auch gerne haben. Und bei Ascent ist das ja wirklich so der knüppelt,
ja.
der brät halt, ist ein Bratwurst-Bratgerät. Ne? Und,
ja.
und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die einfachen Menschen, die stehen dann lieber auf das Bratwurst-Bratgerät und die stehen nicht darauf, dass ein Song halt sich auch erstmal aufbaut. Ne? Ich habe diverse Diskussionen mit meinen Kumpels früher immer gehabt, zu den Zeiten, wo ich der Erste gewesen bin, der im Freundeskreis dann angefangen hat, Opeth zu hören. Ne? Da war dann auch immer dieses ja, sich gegenseitig foppen, ja.
Mhm.
So von wegen, ja, du hörst ja nur Kunst und keine Musik. Ne? Ich finde, das darf schon ein bisschen verspielter sein. Und ich weigere mich, das jetzt auszusprechen. Der erst erschienene Song in Norwegisch, der gefällt mir.
Blues-Sudel.
Das hört sich an, als ob du in Norwegen gewesen bist und gerade so genug getrunken hast, dass du gerade angeschwipst bist, weil du dir den Rest nicht leisten kannst, weil das Bier dort 12 Euro kostet.
Ja, ich habe ja, hab ja tatsächlich mal eine Zeit lang ein bisschen Duolingo-Norwegisch gemacht, aber ich habe nicht mal eine Idee, was das. Ich glaube, Ölfield heißt irgendwie so viel wie Wolfsgeheul oder so, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich so habe keine Ahnung.
Also Ulva, die Band heißt ja irgendwie Wölfe. Also das wird schon irgendwas so in die Richtung sein. Egal.
Ich habe nicht nachgeguckt, es könnten auch einfach zwei Namen sein.
Ich meine, ich jetzt nachgucken. Ich meine, es war irgendwas mit Wölfen, aber frag mich nicht.
Du merkst, bei Dimo, da können wir nicht anders. Ne? Da müssen wir 20 Minuten drüber sprechen.
Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da ganz lange drüber reden.
Ich bin auf jeden Fall froh. Das ziehen wir dann hinterher von der Bruttozeit ab, wenn wir dann wirklich über das Album sprechen, wenn es dann draußen ist. Ne? Dann genau, kann man verweisen.
Verweisen war nur noch.
Querverweis auf die beiden Songs. Ne? Nein, aber ist tatsächlich, du hast vollkommen recht, sind beides gute Songs. Mir gefällt der erste besser. Und ich bin heiß wie Frittenfett, wenn ich darüber nachdenke, dass da jetzt in ein paar Tagen das Album erscheint und wir das dann hoffentlich auch im selben Monat besprechen können.
Ja.
Weil wir jetzt mal wieder ein bisschen das Tempo anziehen, um dann wieder richtige Supporter an Land zu ziehen.
Ja. Mich fuckt das gerade mal hart ab, dass das ausgerechnet an dem Tag erscheint, wo ich auf dem Weg zum Rock hart bin.
Ey. Das ist doch gar nicht schlimm, dann hörst du es dir halt einfach an. Und weißt du, was das Schöne ist? Dann kannst du den Leuten im Camp auf den Sack damit gehen.
Oh, wow, werde ich den auf den Sack gehen. Ey. Wobei 100%. Die richtigen Dimo-Hasser sind, glaube ich, diesmal gar nicht dabei. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Ja, Helmut, freu dich schon mal.
Ach ja.
Camp-Kanzler, der nimmt mich nämlich ein Stück mit zum Festival. Und der muss sich das dann geben. Der kriegt das dann in 2000 Dezibel auf dem Weg zum Amphitheater. Ja, egal. Wir werden berichten hier.
Richtig. Worüber wir auch berichten können, ist, dass meiner Erinnerung mit einer der ältesten, für mich existenten Bands der Welt dann doch nochmal mit in ihrem Spätherbst, / Frühwinter noch einen Song veröffentlicht, wo ich mir denke, meine Güte, sie können es doch noch. Die Rede ist von Deep Purple und vom Song Arrogant Boy. Mhm. Ich war begeistert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin mit der Band aufgewachsen. Ne? Mein Vater hat die hoch und runter gehört. Ich bin natürlich mit der Ian Gillan-Phase aufgewachsen, Mark I, grandios. Mhm. Und mit so Songs wie Child in Time beispielsweise, dann hinterher natürlich mit Burn, das dann nicht mehr Ian Gillan gesungen hat, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also für mich haben sie mit dem neuen Song wirklich eine Nummer rausgebracht, die könnte man in der Zeit verorten. Ian Gillan ist jetzt, glaube ich, 80, 81, Gott. Der Mann. Ja, die Band ist ja... Er hat ja ziemlich viele Trennungen hinter sich, deswegen redet man ja von der Mark I, Mark II, Mark III Besetzung und so weiter. Mhm. Hat dann diverse Sänger auch gehabt und Ian Gillan ist immer wieder zurückgekommen und über Deep Purple muss man ansonsten nicht viel verlieren. Das ist eine legendäre Band, die hat aber wirklich schon seit bestimmt 30 Jahren kein Album mehr rausgebracht, wo man wirklich sagen kann, das bleibt nennenswert hängen. Und das lag für mich daran, dass sie ganz, ganz lange gute Live-Auftritte hatten, aber irgendwie in der falschen Besetzung unterwegs gewesen sind. Ne? Die haben sich ja vor geraumer Zeit zerstritten mit Ritchie Blackmore, der dann eben Blackmore's Night gemacht hat, ne? Dieses ganze Mittelalter-Gedudel. Mhm. War ganz klassisch war die Besetzung mit ihm natürlich musikalisch auch mit die beste. Und dann haben sie halt irgendwann sich Anfang der 90er final zerstritten gehabt und haben dann irgendwann hier mit Steve Morse Mitte der 90er einen Gitarristen reinbekommen. Der hat das halt gut gemacht, aber irgendwie ist nichts hängen geblieben für mich. Und deswegen war ich so ein bisschen froh. Ich höre mir dann immer, wenn die was neu. Also, ich bin ein einfacher Mann, ne? Du machst ja. YouTube auf, die Purple veröffentlichen was, du hörst es dir an. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und der neue Song ist wirklich kurzweilig, eingängig, super verfrickelt, ne? Weil Keyboard und Gitarre da krasse Arpeggien spielen. Und das erinnert mich halt an die Frühzeit, ne? Also, Mitte der 70er. Mhm. Macht total Bock. Also muss man natürlich auch mögen, aber mir hat es total Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was du davon hältst.
Also man muss ja schon sagen, das klingt schon extrem nach Deep Purple. Ne? Ich bin jetzt nicht so ganz...
Ist ja auch Deep Purple.
Ich bin jetzt nicht ganz so deep im Deep Purple Game sozusagen, aber Also, die haben ja auch, keine Ahnung, wie viele Alben, 25 Alben oder so rausgebracht.
Müsste ich jetzt und nachzählen.
Ja, auf jeden Fall echt viele, weil, ne, ich meine, das erste ist von 1968, ey. Alter, ja, 1968. So, und ist es wirklich sehr, sehr viel. Aber trotzdem, wenn man das hört, den neuen Song, das ist, das hätte auch vor langer, langer Zeit erscheinen können. Und nee, gefällt mir auch tatsächlich ausnehmend gut, muss ich wirklich sagen, der Arrogant
Boy. Sie haben tatsächlich mit Simon McBride einen neuen Gitarristen dann bekommen, der, ich glaube, Ende 40 ist. Ja?
Oh, so und, jung noch, ey.
Ja, studierter Musiker, Universitätsprofessor und so weiter, richtig krasser Dude. Ach,
du Scheiße.
Und tatsächlich ist der hat seit 2000, lass mich nicht lügen, 2022 in der Band.
Ey, ey.
Und der hat richtig frischen Wind reingebracht. Ja. Und ja.
Ja, also mir hat es auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, weißt du, ob da irgendwie was angesagt ist? Kommt da irgendwie
kommt jetzt
was?
Auch bald ein Album, ja, ja.
Ja, cool. Dann wissen wir ja, dann wisst ihr ja, wo ihr es dann mit nur 2 Monaten Verspätung dann besprochen hören werdet.
Bleiben wir mal ein bisschen optimistischer, ne?
Simon McBride ist ja. Von 1979 tatsächlich. Der ist 3 Jahre älter als ich. Der lässt mich schlecht aussehen.
So ein alter Sack bist du.
Ich bin kein Musikprofessor und oder studierter Professor, Musiker, whatever. Ich überfliege hier gerade so ein bisschen den Wiki-Artikel. Ja, aber der macht eine ganz gute Figur auf der Bühne.
Schön.
Ja, ja, cool. Schön. Stefan, wollen wir zum eigentlichen Tagesprogramm übergehen? Oder bitte hast du noch irgendwas?
100.000 Millionen Prozent. Nein, ich gelobe hoch und heilig in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, ne? Dass ich jetzt wieder öfter Zeit für dich habe.
Sehr schön.
So. Und jetzt besprechen wir den März. Eigentlich im April, aber im Mai.
Dafür kommt der April dann auch schon im Juni. Ja, ich fürchte fast, das wird so sein, weil wenn ich vom Rockhard wieder da bin. Ey.
Wenn du vom Rockhard wieder da bist, sieht deine Leber aus wie eine Minibar. Leben ist schön. Auf, und ich werde dich fordern. Ich werde direkt mit dir ich gebe dir eine Woche Zeit, dann werden wir den April nachbesprechen.
Sehr gut.
Aber jetzt reden wir erstmal darüber, was der März so verbrochen hat. Also nicht der Bundeskanzler, sondern der Monat.
Oder beides.
Oder beides, nein. Wir reden jetzt nur über Musik, denn Spaß, Musik ist jetzt, ne? Haben wir ja beschlossen.
Genau.
Ich würde ganz gerne anfangen.
Gerne.
Kennst du das? Wenn du da so eine Lieblingsband hast in einem bestimmten Genre?
Timo Borgir. Nee, hatten wir heute schon.
Ich dachte, Nightwish wäre deine Lieblingsband.
Im Moment ist es jetzt wieder Dimmu Borgir, aber ich bin da ehrlich gesagt auch so ein bisschen, das ist immer Tagesform. Egal.
Okay.
Ich bin froher Hoffnung, bis sie mir mit den anderen 11 Songs in die Eier treten. Dann hasse ich die wieder.
Gut, nein, aber ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich bin
gerne.
2007 das erste Mal zusammen mit meiner Band auf dem Wacken gewesen. Und 2007 war so ein Jahr, ne, der Sommer war heiß, die Eier waren dick, ja, und überall haben irgendwelche geilen Metal-Bands an jeder Steckdose gespielt. Ne, und dann waren wir da auf dem Wacken und dann hat mich mein Gitarristenkumpel, der hat mich mitgeschleppt und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir mal vorne an die Bühne, ne, da spielt eine Band, die zeige ich dir jetzt mal. Dann standen wir in Reihe 2, unser Schlagzeuger stand in Reihe 1 und wir standen vor der Hauptbühne und auf einmal kommen Exodus auf die Bühne mit ihrer ersten Rob Dukes Besetzung. Ja? Also Rob Dukes, der Sänger, der ja, dem einen oder anderen hier vielleicht ein Begriff ist. Ja? Exodus hat ja auch wie ein bunter Hund seine Besetzungswechsel hinter sich. Lange Rede, kurzer Sinn. Exodus, legendäre Bay Area Thrash Band, rund um Gary Holt, den Gitarristen, der dann zeitweise, nachdem Jeff Hanneman gestorben ist, auch am Ende für Slayer noch Gitarre gespielt hat. Und ich hatte die absolut geile Situation, dass ich damals Exodus zu einer absoluten Hochphase kennengelernt habe. Nämlich mit unter anderem dem Album The Atrocity Exhibition Exhibit A. eines der besten Thrash-Metal-Alben der Bay Area-Schule, die es gibt. Richtig brutal, richtig nice. Ultra fetter Sound, klingt heute noch wie geölt. Du hast bei den Gitarren halt immer das Gefühl, dass die wie so eine Kettensäge sich in deinen Hals bohren. Und da ist ein Killer nach dem anderen auf dem Album drauf. Und ich stand dann da in Reihe 2 und dann kommen die auf die Bühne und haben da ein Feuerwerk losgelassen. Ne? Und dann da über eine Stunde gespielt und Rob Dukes, und das war ja so diese nach 9-11-Phase, ne? Diese 5, 6, 7 Jahre, wo dann jedes Jahr wieder drauf rumgeritten wurde. Und er stand da mit einer Amerika-Flaggen-Boxershort auf der Bühne und hat auf die amerikanische Art und Weise da eine Bühnenshow abgerissen. Also ich war nicht deswegen begeistert, ich war von der Mucke begeistert, ich war von dem Konzert begeistert, weil einfach nur geil war. So. 20 Jahre später, ein paar Alben dazwischen, ne, dazwischen hat haben Exodus dann gemeint, sie müssten aus Marketing-Gag-Gründen wieder ihren alten Sänger Steve Souza zurückholen. Ja, und da war ich dann nicht mehr so begeistert davon. Und dann habe ich jetzt gehört, nach einer ganz langen Durststrecke, und du warst ja auch neben mir ein, zwei Mal, wo du dann auf dem Rockhard-Festival dann auch
letztes Jahr, ja,
dann mal schön Exodus, wie heißt das, miterleben durftest. Und dann haben wir ja auch das ein oder andere Mal gesagt, ja, war okay, aber war halt nicht so geil. Und ich habe mich dann gefreut, wie es hieß, Rob Dukes kommt zurück. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden, weil Rob Dukes ist einfach eine Macht. Aber das Album, das hat mich underwhelmed. Das war schon die Veröffentlichung der ersten Singles, die mich, ich will nicht sagen gelangweilt hat, aber enttäuscht. Enttäuscht ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Also das Songwriting war langweilig, der Sound war nicht ganz so nice. Du hast nicht diese ganzen, also Exodus ist ja wirklich bekannt für rollende Riffs, für Abtempo ohne Ende. Und dann gruft sich dieses Album auf so Mittempo-Schinken ein. Und sowohl 3111 als auch Goliath, der Titeltrack, als auch Promise You This, das sind alles Songs, die mich total gelangweilt haben. Und dann habe ich mir das Album reingezogen und ich dachte so, das ist so wie so ein Adoptivkind, das man lieben will, aber dann geht's irgendwie nicht. Also mich hat es nicht begeistert, ich war ein bisschen traurig. Und da schließe ich auch dieses Artwork mit ein, was mich irgendwie nicht so gekriegt hat.
Ja, also über das Artwork kann man sicherlich streiten, keine Frage, das ist nicht so gelungen. Aber ich finde ehrlich gesagt, viele Exodus-Artworks sind nicht so herausragend. Also ein paar sind ganz gut, aber viele sind halt auch so mittelmäßig. Ne?
Ja, dann gebe ich dir recht.
Vielleicht nochmal ein paar Hard Facts. Vom 20. März ist es und wir haben 54 Minuten Bay Area Thrash Metal und Goliath, also Goliath heißt es. Jetzt haben wir gerade schon über das Artwork gesprochen. Man sieht irgendwie so einen seltsamen Verschnitt von so einer, was ist das? Also das ist man sieht im Hintergrund sieht man auf jeden Fall so eine Skyline, so eine typisch amerikanische Hochhaus-Skyline, ne? Und aus dem Boden bricht dann irgendwie so ein Monster-Goliath-Viech mit so einer Krone, die so ein bisschen an die Freiheitsstatue erinnert, ne?
Ja.
Und
dann frisst Menschen mit seinen Händen.
Schmeißt ihn in den Abgrund. Ja, irgendwie ganz seltsam. Also es ist alles sehr blau und gelb gehalten, so irgendwie. Also mir sagt es auch nicht so besonders zu und ich bin mir auch nicht sicher, was es sagen soll.
Da könnte man viel hineininterpretieren, ne? Wie zum Beispiel den amerikanischen Staat, der seine Menschen aufisst und in den Abgrund schiebt. Ne? Aber mich hat das Album mental in den Abgrund gerissen, weil ich das irgendwie langweilig fand.
Krass, ey. Also das ist echt krass.
Was hast du denn dazu?
Willst du erst bewerten, bevor ich bewerte? Oder?
Nö, ich möchte mal hören, was du so sagst.
Also ich bin nicht so hart im Exodus-Game drin wie du. Ich kenne die Band natürlich, so Glanztaten wie Bonded by Blood und so, ne? Keine Frage. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel von denen im Schrank. Ich habe, glaube ich, die Persona Non Grata im Schrank, die Bonded by Blood und die Shovel-Headed Kill Machine. So, wobei, bei der bin ich mir nicht mal sicher. Auf jeden Fall
Auch ein sehr gutes Album übrigens.
Ja, ich habe das auch alles gehört, auch so Blood In, Blood Out von 2014 und so. Ich habe das alles immer mal gehört, ja, aber irgendwie
hat es mich schon langweilig.
Ja, ja, hat mich dann irgendwie alles auch nie so halten können. Aber ich muss sagen, dass zumindest in der ersten Hälfte mir das jetzt hier doch zugesagt hat. Ich habe mir das halt auch vorher nicht gegeben. Ich habe das erst, als erschienen ist, als ich dir geschrieben habe, hier komm, lass die mal mit aufnehmen in die nächste Folge. Da habe ich erst auch angefangen, die zu hören und habe die heute auch tatsächlich das letzte Mal gehört noch. Und ich sag mal so, bis zum Titeltrack finde ich das eigentlich alles ziemlich cool. Danach bricht es dann für mich ein bisschen ein. So, also es wird dann wirklich sehr beliebig. Also es ist, weiß ich nicht, so Two Minutes of Hate oder Violence Works oder so. Das geht dann so irgendwie so ein bisschen an einem vorbei. So. Ich finde den Song mit Peter Tägtgren eigentlich ganz okay, diesen The Changing Me. So, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wofür Peter Tägtgren von Hypocrisy da überhaupt an Bord geholt wurde. Weil so richtig was trägt er auch nicht dazu bei. Ne?
Also, vielleicht hat er das Album produziert, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ne?
Das könnte okay durchaus sein, habe ich aber jetzt auch nicht nachgeguckt. Aber so von der Stimme her muss das jetzt nicht unbedingt sein.
Nee, der hatte halt mit seiner Schreigesang, Schrägstrich Gesang, Stimme den Refrain mit eingesungen, aber so, dass man auch gar nicht wirklich hört, dass er das ist.
Genau, ja.
Ich hätte das jetzt wahrscheinlich cooler gefunden, wenn er seine Growls da ausgepackt hätte.
Ja. Ne? Ich glaube, das ist das, was ich damit sagen wollte, mit warum man den geholt hat, ist mir nicht ganz klar, weil man hört, also ich hätte es, glaube ich, nicht erkannt, wenn ich es nicht gelesen hätte im Titel. So. Und ich glaube, Peter Tägtgren zu kennen von der Stimme her über Pain und Hypocrisy.
Natürlich.
Und, also alles in allem, wie gesagt, so die erste Hälfte fand ich eigentlich cool. So, also da sind doch so ein paar Kopfnicker mit drin und hat mir ganz gute Laune gemacht. Aber ja, es ist schon ein bisschen beliebig und deswegen läuft das für mich auf so eine 6 hinaus. Mhm. Also nicht eine Schulnote 6, sondern 6 von 10 Punkten. So ein bisschen besser als totaler Durchschnittscrap ist es schon, aber jetzt halt auch kein Ausreißer, den ich mir in 10 Jahren noch irgendwie wöchentlich geben werde. So. Und jetzt du.
Ja, also für mich ist das, ich sag mal, schwierig. Also ich würde sagen, so Pauschalbewertung okay.
Ja.
Ich bin froh, dass Rob Dukes wieder da ist, weil der ist wirklich für mich der Sänger dieser Band. 7 von 10 Bay Area Thrash Schlüpfern.
Ne? Ja, wir haben die letztes Jahr auf dem Rockhard gesehen und ich fand die da wirklich gut. Also Gary Holt hat da ein paar Show-Einlagen hingelegt, die mir wirklich echt gefallen haben. Das hat wirklich Bock gemacht.
Ja, der war ja auch endlich wieder dabei. Ne? Der war ja jahrelang nicht dabei, weil er mit Slayer getourt ist.
Ja, und aber auch so, was für eine coole Socke der auch einfach ist. Ne? Mhm. Also Bühne kann der. Ne?
Wusstest du, dass der seine Gitarre der hat ja so eine Paula, so eine rote, dass das Muster auf der Gitarre mit seinem eigenen Blut gemalt wurde.
Oh, das, okay. Nee, das wusste ich nicht.
Achtung, der gluckt jetzt wieder.
Oh mein Gott. Ah, nee. Ja, sehr schön.
Schön.
Ja, und weißt du, wen wir auch letztes Jahr, ne, du nicht, aber ich, auf dem Rockhard gesehen haben? Die Band Myrath. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine tunesische Band. Und ja, die haben letztes Jahr am letzten Tag auf dem Rockhard gespielt. Irgendwann nicht gegen Ende, aber irgendwann zum so Nachmittags. Ich glaube, da warst du dann schon auf dem Heimweg nach 4 verregneten Tagen.
Boah, ich war so kaputt und krank und alles.
Ja. Ja. Ja, und dann bin ich, ich glaube, ich habe dich noch nach vorne gebracht zum Ausgang und dann bin ich durchgelaufen und zum Amphitheater und da spielte dann Myrath und da habe ich mich dann hingestellt und fand die eigentlich ganz cool. Und deswegen dachte ich, komm, ich schmeiß die mal hier mit rein. Das ist so eine Truppe, ich weiß gar nicht, also die gibt es jetzt auch tatsächlich schon ziemlich lange. Die gibt es auch schon seit 2001, aber so richtig habe ich bis jetzt von denen noch nie was gehört. Also man hätte es vielleicht mitkriegen können. Aber schon
wirklich viele Zuhörer, wenn man sich so die
YouTube-Videos
anguckt und die Spotify-Listeners, die monatlichen, ne?
Ja.
Das ist schon eine ziemlich bekannte Truppe mittlerweile. Ja.
Auf jeden Fall.
Die hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm.
Jetzt fällt mir gerade ein, ich stand vor der Bühne mit unserer lieben Hörerin, der Marion, und schöne Grüße an dieser Stelle. Die war ganz begeistert von der Truppe und hat mir die dann da schmackhaft gemacht. Und ja, ich fand die Show auch cool. Da waren ein paar hübsche Tanzeinlagen von hübschen Menschen drin, männliche und weibliche. Aber dann kam jetzt dieses Album und ich habe gesagt, komm Stefan, lass mal uns das Album geben. Und dann habe ich es mir selber gegeben und ich muss sagen, ja, es ist viel Durchschnittskost und ein, zwei ganz coole Sachen da drin. Worüber reden wir hier? Wir reden hier über, ich würde sagen, fast schon klassischen Power Metal, der so oder so ähnlich auch aus Deutschland kommen könnte, wenn man da so ein bisschen diesen orientalischen Touch dran gibt.
Findest du?
Den die haben.
Ehrlich?
Ja, das ist für mich jetzt nicht so weit weg von solchen Sachen
wie
Freedom Call oder so.
Nee, finde ich nicht. Also ich würde das eher beschreiben so in Richtung, das ist schon deutlich verspielter. Das geht eigentlich eher so ein bisschen in Richtung Geschichten erzählen à la Edguy Schrägstrich, wo waren wir
letztens? Deutsche Power-Metal-Band.
Ja, ist aber, ja, Moment. Aber das, nee. Also das lasse ich nicht gelten. Also,
ja, ist ja gut. Ne?
Da sind wir eher hier Richtung, wie heißt das denn, Avantasia unterwegs, ne?
Von, ach so.
Vom, ja, also die Summit, das, ich nenne es jetzt mal das Summit-Verse, ja. Nein. Ich war ja völlig unvoreingenommen, ne? Und ja, habe die Band ja gar nicht gekannt. Und dann habe ich mir die Scheibe reingezogen und habe die im Auto gehört und das hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob du dich mit deinen Kumpels im Orient an Lagerfeuer setzt und irgend so eine Gruppe Gaukler, die erzählt dir jetzt eine Geschichte. Und das macht die mit einer wirklich, wirklich, wirklich guten Mischung aus ja wirklich profimäßig gespielten Instrumenten, die aber zwischendurch, und du hast es halt schon gesagt, so ein bisschen durchschnittlich wirkt. Ne? Du hast den einen oder anderen wirklich coolen Moment. Du hast aber auch sehr, sehr viel Radiotauglichkeit. Was will ich damit sagen? Ich habe es dann halt irgendwann gar nicht mehr bewusst wahrgenommen. Das hat so im Hintergrund vor sich hingedümpelt, wäre ich dann auf der Autobahn gefahren bin. Und das fand ich dann schade. Ne? Und das heißt, da ist nicht viel hängen geblieben. Ne?
Das man muss sagen, die Platte ist gar nicht mal so exorbitant lang. Die ist 47 Minuten, also ist schon lang, aber jetzt auch nicht überlang. Und ich glaube, wir meinen so ein bisschen das Gleiche bei der stilistischen Beschreibung. Also das ist so ein, also wie gesagt, das ist für mich viel Power Metal mit diesem Orient-Touch reingerührt. Mhm. Ne? So, ja. Und dieses Schnörkelige, ne? So, und das ist natürlich da richtig krass drin, ne? Und ja. Also vielleicht mal so einen kleinen Anspieltipp, den, ich kann absolut kein Französisch, aber der vierte Track, der Les Enfants du Soleil, das heißt wahrscheinlich wie die Kinder der Sonne oder so, ne? Ich glaube, das kriege ich noch so.
Les Enfants du Soleil.
Ja, okay, cool. Aber ich nehme an, es heißt die Kinder der Sonne.
Die Kinder der Sonne, ja.
Und also der hat mir ausnehmend gut gefallen. Also der war wirklich ganz nice. Und ansonsten ist da auch wirklich nicht viel hängen geblieben. So, vielleicht noch der sechste, The Clown, der ist auch noch ganz geil, aber so richtig viel ist da nicht kleben geblieben.
Ja, sie haben ja beim zweiten Song bei Until the End, haben sie ja auch noch hier die Amaranth-Sängerin
Elise Ritt.
Die haben sie auch noch mit an Bord geholt.
Ja, merkt man
nichts von. Das ist halt, nee.
Ja, braucht man auch nicht. Ja.
Also ich würde, wenn ich jetzt hier mal eine völlig unvoreingenommene Bewertung geben kann, dann gebe ich da ein Okay. Das sind für mich auch 7 von 10. Mhm. Das heißt, das, was mich bei Exodus total underwhelmed und enttäuscht hat, ist bei Myrat dann eher so ein tut mir nicht weh, hat mich jetzt nicht komplett weggeblasen, hat mich aber auch nicht verletzt. Und ja, ich würde da halt 7 von 10 Schmuseecken auf dem Fantasy-Mittelaltermarkt geben. Ja, also das mache ich jetzt mal.
Ja, ich gehe bei den 7 tatsächlich mit. Ich hatte auf ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt. Aber da muss ich jetzt auch wieder sagen, die Sachen, die ich so davor gehört habe von denen, Believer ist so deren Signature-Song. So, den spielen die mal so gegen Ende der Show. Und der ist auch wirklich, wirklich stark. Mhm. Und wenn man den sich vorher 15 Mal reingetan hat, dann fällt halt vieles dagegen ab. Aber das ist halt auch ein bisschen unfair. So,
du kannst jetzt ja auch nicht immer alles mit dem besten Song vergleichen.
Eben. genau, und das natürlich, wenn man eine Band jetzt nicht so super kennt und dann ne, nur jetzt hier die Spotify Top 3 ein paar Mal gehört hat, so, dann ist natürlich irgendwie schwierig, wenn dann.
Die kriegen von mir aber trotzdem noch so ein Plus in der B-Note, weil ich das Artwork sehr mag von dem Album.
Ja, das stimmt, das ist cool.
Du hast ja so einen schönen orientalischen zentralen Eingang mit so einem Labyrinth und da drumherum stehen so ganz viele Spiegel.
Ja.
Das Album heißt ja auch Wilderness of Mirrors.
Ja,
stimmt. Und dann die Farbgebung, die gefällt mir total. Ne? Diese orientalische Farbgebung, dieses Ocker, das dann in Türkis übergeht, ne? Das gefällt mir. Da muss ich wirklich Chapeau.
Es ist auch nicht scheiße, ne? Also das klingt jetzt alles viel negativer, als eigentlich gemeint ist. Es ist halt ein bisschen beliebig an vielen Stellen, aber es sind ein paar Lichtblicke sind drin. Also
es tut mir nicht weh.
Ne? Ja. 27. März, noch der Vollständigkeit halber, ist es erschienen.
Ja.
Ja. Genau. Und weißt du, was auch am 27. März erschienen ist, Stefan? Eine Band, die ich mit Mattes sehen wollte, wir es aber nicht geschafft haben. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Ich rede über Hellripper und ich erzähle dir auch gleich, warum wir sie nicht gesehen haben. Sie haben nämlich eigentlich Anfang letzten Monats in Dortmund gespielt. Wir beiden Kacknasen, ne, euer geliebter Mattes, den ihr hier von diesem Kanal kennt, und Hoshi haben sich verabredet in Dortmund zum Saufen und dann Hellripper gucken. Der erste Teil hat gut geklappt.
Und danach war er so dermaßen fertig. Willst du mir etwa erzählen, dass ihr beide so lattenstramm wart, dass ihr dann die Band verpasst habt?
Wir haben nur die Vorbands geschafft.
Boah, Junge.
Und da war aber auch eine Band noch bei, die nicht angekündigt war, die wir dann trotzdem noch zumindest das Ende von gesehen haben, nämlich Carnivore, die wir heute auch noch besprechen werden. Und mit Hellripper, das ist ein bisschen schade, aber wir waren wirklich so dämlich, ey. Aber wir waren auch seit mittags unterwegs in der Sonne und hatten Spaß und dann war irgendwann auch egal. So, dann egal, wir haben die ja schon mal da gesehen in Dortmund im Junkyard und von daher alles cool. So ein bisschen haben wir so von draußen noch gehört, aber ja, schade. Egal, wir wollen über das Album reden, über die, jetzt kommt's, mein Schottisch-Englisch, Coronach. Vom 17.
Was denn jetzt? Coronach? Coronach?
Coronach, oder? Coronach? Ich habe keine Ahnung. Es schreibt sich Coronach. Oder Coronach?
Coronach.
Corona. Ja. Corona.ch. Also.
So, sag mal von wann. Ich habe dir ja gerade total. Ich habe dir ja gerade total peinlich da durchgequatscht. Vom 27.3. und wie viele Minuten?
Die ist vom 27.3., hat 44 Minuten und 7 Sekunden, die gute Coronach. Genau, möchtest du mir erzählen, wie du die findest? Ich glaube, du bist ein bisschen unvoreingenommener als ich, wenn ich dir jetzt.
Ja, das war auch so eine Band, ne, die du mir über einen WhatsApp-Teich geschmissen hast und gesagt hast, hier friss oder stirb.
Ja.
Und dann habe ich die beim, auch wieder einen Monat her, ja, fast schon anderthalb, über ein, die eine Stunde, die ich dann Farbe holen, kaufen gewesen bin, habe ich mir die Platte reingezogen. Ja? Und ich habe mich direkt in so einem düsteren, schwedischen, schrägstrich, schottischen, schrägstrich, was auch immer es für eine dunkle, verregnete, schrägstrich verschneite Welt ist, Wald wiedergefunden. Der Waldschrat hat geschrien. Ich war angetan und gleichzeitig so ein bisschen enttäuscht davon, dass es dann doch sehr roh produziert ist, was jetzt rein persönlicher Geschmack gewesen ist. Mhm. Ne? Also die Songs, die ballern vor sich hin, das ist wirklich bestes Black Metal Geknüppel. Hat mir einfach Spaß gemacht, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist auf jeden Fall mal wieder ein ordentlicher Eintrag in die Black-Metal-Bibel gewesen, der halt nicht nach Schema F die klassischen Klischees mit Geschrei abgrast, sondern wirklich Fleisch am Knochen hat und wirklich dann musikalisch auch was bietet, ne? Knallt die ersten zwei, drei Songs, die bügeln dich schon weg. Ne? Das ist schon spaßig.
Also ich muss sagen, ich war von der letzten Platte, von der Warlocks Grim and Withered Hex von 2023, war ich so dermaßen begeistert. Das hat mich wieder so auf diese Satyriconschen Black'n'Roll-Trips zurückgebracht, wie ich schon lange nicht mehr war. Und da habe ich mir die ganze alte Scheiße von denen auch noch reingetan. Ja, The Affair of Poisons von 2020 und Coagulating Darkness von 2017, egal. Und dann kam jetzt die Platte, die war lange angekündigt und ein paar Sachen hatten sie auch vorab schon rausgebracht. Und das hat mich wirklich in keinster Weise enttäuscht. Es war vorher, gab es wieder diese Unkenrufe von wegen, jetzt lässt da irgendwie so viel anderes Zeug auch noch zu und das ist gar nicht mehr die reine Lehre und so und fuck it, ist mir so scheißegal. Scheiß
Blackmail, echt, ja, ja.
Also so, der Opener, Hunde presst, ich habe keine Ahnung, super geil. Kind Chile, Godcraft and Granite, der zweite Song, da erdreistet der sich Clean-Gitarren zwischendurch unterzubringen, was so unfassbar, also das ist so ein krasser Stilbruch bei dem Geballer. Aber das kommt so geil und es ist so kompetent gespielt. So, das ist einfach richtig gut. Oder dann so wirklich so auf die Fresse Dinger, die du niemals in irgendeinem Radio der Welt hören willst. Willst schon, aber nicht wirst, weil das so unfassbar gegen jeden guten Geschmack ist. Allein vom Titel her Black Satanic Fuckstorm. Großartiger Titel.
Ja, da musste ich auch lachen.
Solche Dinger hauen die ganze Zeit raus. Und wenn man so ein bisschen in der Diskografie von denen rumstöbert, einige der Artworks sind auch zensiert auf Spotify, weil die wirklich überhaupt nicht gehen. Aber immer auf so eine comicartige, lustige Art, ne? Und das Ganze dann so ein bisschen mit einem wirklich nicen Artwork unterlegt, mit wieder so einem, also es war vorher schon bei der Warlocks Grim and Wither Text auch schon so ein Aquarell, das ist jetzt auch wieder sehr weiß gehalten. Der Typ, das ist ja so ein Ein-Mann-Projekt, ne, von so einem Schotten und der beschäftigt sich eigentlich immer nur mit irgendwelchen lokalen schottischen Sagen und so, ne, und darum geht's hier halt auch wieder in den allermeisten Songs, ne. Und also für mich ganz, ganz groß, kann ich jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall Album des Monats für mich gewesen und ich lasse mich hier tatsächlich zu einer 9 hinreißen. Fand ich wirklich, wirklich gut. Also hat mir echt Bock gemacht. War vermutlich auch das Album, was ich mit Abstand am meisten gehört habe von unseren 12 Alben, die wir hier, Spoiler, Spoiler, heute besprechen. Das war das dritte. Viertel habt ihr schon geschafft.
Also ich sag, das ist ein cooles Album. 7,5 von 10 biestigen Black Metal Fickstürmen.
Black Satanic Fuckstorm, ey. Ja. Großartig. Ja. Mhm.
Ja, und nicht minder großartig fand ich dann tatsächlich den neuesten Auswurf, den uns Zach Wild über den Teich geschmissen hat. Mit seiner Band Black Label Society. Die Rede ist von Engines of Demolition vom 27.03. Knackige 52 Minuten, also mal locker 10 Minuten zu lang. Ja. Um es wirklich in aller Kürze zu beschreiben, für diejenigen unter euch, die damals, ich sag mal, die Serie Sons of Anarchy rauf und runter geguckt haben und sich jede Woche aufs Neue reingezogen haben, dass sich der Hauptcharakter bei allen seinen Familienmitgliedern für sein Scheißverhalten entschuldigt mit den immer sehr gleichlautenden I'm so sorry. Mhm. Das ganze Album erinnert mich halt an die Serie. Du, wenn du Zach Wild hörst, wenn du Black Label Society hörst, dann hast du den ganzen Tag irgendwelche so Kuttenträger im Kopf.
Mhm. Ja, Zach Wild selber halt schon. Ne?
Also es hat mich irgendwie schon beeindruckt, wie viel Spaß ich an dieser Scheibe hatte, weil ich eigentlich gar nicht für diese Art von Musik total so empfänglich bin, sondern das hat ja auch schon so einen gewissen Schlagercharakter.
Voll.
Ja, Better Days. Es hat mich trotzdem irgendwie gekriegt. Also ich finde die Platte von vorne bis hinten gelungen. Die ist super eingängig. Da sind knackige Soli drin, super coole Hooks. Und irgendwie hat Zach Wild damit abgeliefert. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel meckern und habe das einfach mal so ein bisschen zelebriert und habe mir die auch mehrfach reingezogen. Und,
ja. Ja.
Was hast du so?
Habe ich auch tatsächlich. Ja, der Mann mit der Zielscheibe auf der Gitarre, ne? Ich glaube, der hat das salonfähig gemacht. Ne?
Auf allen Gitarren, da, ja. Das ist sein Marketing-Gag.
Und muss man gar nicht viel zu sagen, ne? Ehemaliger Ozzy Osbourne-Gitarrist und auch schon das, ach, weiß ich, wie vielste Solo-Album, der ist ja auch seit 10 Millionen Jahren schon unterwegs. Und immer an mir vorbeigegangen, konnte mich nie so begeistern, gilt ja als so einer der Gitarristen im Metal, ne?
Und, ja, gerade für die Amis halt, ne?
Ja. Und
ist in Europa gar nicht mal so
Ja, hier ist er nicht so bekannt, ne? Aber dass der auch noch singen kann, könnte man wissen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Aber wie gesagt, habe ich nie so groß. Ich kannte den halt, aber hauptsächlich tatsächlich für sein Auftreten. So, also
mich erinnert seine Gesangsstimme tatsächlich auch hier und da total an Ozzy Osbourne.
Ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Er hat
viel von seinem alten Weggefährten da, der leider letztens erst gestorben ist, ne? Also irgendwie mitgenommen und ja.
Ja, kann man ja an der Stelle auch tatsächlich sagen, der letzte Song, der 13. Song ist ja auch Ozzys Song. Ist Ozzys Song. Das ist, ich weiß gar nicht, ich finde den nicht so wahnsinnig stark, ehrlich gesagt, aber er ist sehr, sehr gefühlvoll, aber da sind ein paar stärkere Dinger drauf. Ne? Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich seine Balladen, sowas wie Better Days and Wiser Times, zu schlagerartig finde, du hast es vorhin schon gesagt, oder ob ich dann eher so der Opener, so Name in Blood ist ja dann schon eher so ein schnelleres Ding, ne, und so ein bisschen mehr auf die Schnauze geht.
Ja,
also ich glaube, das gefällt mir persönlich ein bisschen besser bei ihm.
Also ich glaube, Name in Blood, Broken and Blind.
Ja.
Ich finde die ersten Songs generell, also die ersten 5, 6. Better Days and Wiser Times finde ich tatsächlich sogar echt mit am schwächsten auf der Scheibe.
Ja, ich nämlich auch.
Wenn es um Balladen geht, dann von 2000, lass mich nicht lügen, und 6, Blood is Thicker than Water. Mhm. Das ist so die Black Label Society Ballade und das war auch so der Song, den ich von denen halt öfter mal gehört habe, weil der wirklich auf den Punkt kommt. Und Better Days and Wiser Times fühlt sich so ein bisschen wie ein Abklatsch dessen an.
Ja.
Und deswegen lieber das Original mal reinhören.
Also ich muss dafür echt in der Stimmung sein für so ein Ding wie Better Days and Wiser Times. Als ich den das erste Mal gehört habe, fand ich den ziemlich gut, weil der halt auch so ein bisschen unerwartet kommt so. Und dann wirklich sehr balladig ist, aber dann so beim zweiten oder dritten war dann so ein bisschen so, oh nee, komm, nee, jetzt gerade nicht, so skip,
ja,
nee. Nächster. Ja, aber ansonsten insgesamt bin ich da auch tatsächlich der Meinung, dass es ein insgesamt starkes Album ist. Also sogar sehr stark, würde ich sagen. Und deswegen gibt es hier von mir tatsächlich 8 Zielscheiben auf die Gitarre.
Jetzt kann ich die Zielscheibe ja gar nicht mehr nehmen, aber der kriegt von mir dann halt 8 von 10 Metal-Kutten.
Metal-Kutten, ja, sehr schön. Ja, Zach Wild ist so ein bisschen so, der schafft es so diese Biker-Kultur in den Metal reinzubringen, ne? So der macht da so ein bisschen so diese Schnittmenge.
Ist die,
ne? So.
Das ist die Biker-Gang-Mucke.
Ja.
Irgendwie.
Genau. Und
selbst wenn ich nicht wüsste, dass das eine Biker-Gang-Mucken-Band ist, dann würde ich das sofort damit assoziieren. Das ist
volle Kanne. Irgendwie. Ja. Das ist so ein bisschen so dieses Feeling, dieses Auftreten, was sie da reinbringen, ne? Ja, aber schönes Album. Ein bisschen, vielleicht noch ein Satz zum Artwork, das kannst du vergessen.
Boah, die kannst du aber alle vergessen. Also ich glaube, Zach Wild, der gehört so zu den Metal-Musikern, die kannst du an die Gitarre setzen, dann klimpert er dir ein krasses Solo vor. Ja. Aber geile Artworks hatte diese Band noch nie. Also wenn ich mir die Diskografie von denen reinziehe, das ist wirklich alles. Wirklich alles. Unterirdisch.
Also das ist ja jetzt hier so ein komischer, verchromter Motor-Totenkopf.
Ja, in Totenkopfform, genau.
Sieht einfach nur, also keine Ahnung.
Und ansonsten hast du halt, also der Totenkopf ist ja das Black Label Society Logo, ne? So, und dann hast du dann zwischendurch, hast du auf den Alben mal, hast du dann so Eisenkreuze drauf, ne? So richtig klischee-mäßig. Dann hast du da zwischendurch dann mal so Redneck-Häuser und dann wieder so Metal-Kutten-Design und dann hast du dann nochmal, also 2018 haben sie schon ein Album rausgebracht, The Blessed Hellride, wo dann wirklich so ein Motorblock mit, also die haben immer dieselbe Idee oder dann sind manchmal Tribals da drauf, also das ist so richtig Klischee und nee.
Also ich möchte jetzt, wenn ich mir das hier so angucke, diesen Motorblock-Totenkopf, was auch immer, ne, das schreit mich so ein bisschen an mit KI, KI, KI. Also ganz ehrlich, diese komischen Zylinderköpfe, die da so irokesenmäßig oben angeordnet sind, das sieht doch alles nicht sauber aus. Also ich will den jetzt nicht unterstellen, aber in Zeiten, wo man sich unsicher ist, dann irgendwie da so dieses...
Dafür sieht es zu schlecht aus. Ich glaube nicht, dass das ein Kriterium ist.
Okay, wenn das jetzt das neue
Kriterium ist. Irgendeiner hat das verbrochen.
Ja, ich finde, das hat so ein bisschen so eine KI-Anmutung, aber das.
Vielleicht ist der Qualt ja auch Künstler und macht die Sachen selber, ne?
Ja, das steht zu hoffen. Aber ist doch egal, ne? Also, wie gesagt, Artwork zum Vergessen, Musik wirklich gut. Also tatsächlich starkes Ding. Ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen muhaha neurotisch werden? Nein, wollen wir nicht. Aber wir wollen über Neurosis reden.
Vielleicht möchtest du nur darüber reden, weil die Band habe ich tatsächlich skippen müssen.
Hast es mal wieder verkackt.
Ja, habe ich vergessen. In der Liste von krassen Sachen, die du mir rübergeschmissen hast, habe ich diese Band vergessen.
Ja. Ich bin tatsächlich gezwungen, sie zu besprechen, weil meine Frau sie über alles liebt. Und ich weiß gar nicht, wie ihre Meinung zu dieser Platte ist. Ich glaube, sie fand es ganz gut. Deswegen gebe ich hier eine 10 von 10, weil alles andere würde hier... Nein, natürlich nicht. Fangen wir erstmal an. Also erstmal, Neurosis ist eine Post-Metal-Band aus... aus Auckland in den USA. Und die gibt es schon tatsächlich seit 1985. Und die Truppe kommt eigentlich so aus dem, ja, so aus dem Punk-Bereich. Und wenn man die jetzt so hört, ist das, mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Ich habe früher mal gedacht,
also, so bevor du es beschreibst, so. Ne, also für alle Fans dort draußen, die genauso wie ich die Band nicht kennen, ne, also wir reden von Neurosis mit dem Album An Undying Love,
du hast for Burning recht. World.
Ja, du hast vollkommen recht. Am 20.03.
Ja.
Eine Stunde und drei Minuten Epicness.
Ja. Die einen sagen so, die anderen so. genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Band gibt es schon wirklich sehr, sehr lange und die waren eigentlich immer für ihren Sänger und Gitarristen Scott Kelly bekannt, der allerdings ein paar persönliche Probleme hat und seit 2022 nicht mehr Mitglied der Band ist, obwohl er halt Gründungsmitglied war und eigentlich auch so. Ja, ich sag mal, ein Gesicht der Band war. Also Steve von Till, der jetzt noch Gitarrist und jetzt auch Sänger, ist auch so ein Gesicht der Band. Der ist eigentlich erst seit 89 dabei. Erst, wahaha. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Der ist ausgestiegen, weil der halt, also ich sag mal, der Bandname ist da, glaube ich, Programm. Der Typ, der hat Probleme. So, der ist mit seiner Familie irgendwie scheiße umgegangen. Was genau da vorgefallen ist, weiß man wohl nicht. Aber er hat es halt selber gesagt, hat sich dann zurückgezogen, hat gesagt, ich möchte so nicht mehr sein, wie ich bin. Und das Musikerleben, das bestärkt mich da drin, so scheiße zu sein. Und ja, deswegen ist er ausgestiegen. Und ja, er kam, glaube ich, nochmal wieder. Aber dann hat die Band gesagt, nee, Alter, du hast dich nicht wirklich verbessert. Und jetzt haben sie halt ohne ihn das erste Album, wenn ich das richtig sehe, das erste Album ohne ihn gemacht. Ja, muss ja eigentlich, wenn er von Anfang an dabei war. Genau, und wir haben hier so eine Art, ja, so ein Ambient-Rock-Metal-Kram. Viele lange Songs, der letzte geht 16 Minuten, der kürzeste ist tatsächlich nur was knapp über 4 Minuten, aber die allermeisten sind wirklich lang und viel Stimmung, viel lange Strophen, lange Passagen, immer mal wieder unterbrochen von ein bisschen Geknüppel, Geballer, recht minimalistisch instrumentiert, also klassisch, ne, Gitarre, Gesang, Bass und ja, es ist extrem stimmungsvoll und wenn man in der Stimmung ist, kann einem das wirklich gefallen. Also vielleicht als kleinen Anspieltipp mal hier den dritten Song, First Red Race. Ist eigentlich der zweite Song, der erste ist. Wenn man ehrlich ist, nur ein Intro.
52 Sekunden Intro. Mhm.
Genau, also ja. First Red Race mit 8,5 Minuten, auch noch einer der Moderatoren. und also viel Verzweiflung drin, sehr, sehr künstlerisch alles und ja, man muss es mögen, aber ich glaube, wenn man das mag, dann ist das eine wirklich gute Sache. So, dann ist das, dann kann man sich das schon wirklich geben. Meins ist es nicht so 100 pro entgegen meiner Aussage vom Anfang. Nichtsdestotrotz erkenne ich natürlich an, was hier gemacht wird und es gibt auch ein paar wirklich coole Momente. Also, wie gesagt, First Red Race oder In the Waiting Hours, der vorletzte Song, auch wirklich bockstark. Und deswegen gehe ich hier mit 7,5 Neurosen raus.
Ist doch stark. Also.
Ja, also es ist nichts für jeden Tag. Das muss man dazu sagen. Also da muss man schon Bock drauf haben. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist das eine gute Sache. So. Und man muss halt Bock auf dieses Ambient-Doomige haben. Ne?
Also, ich glaube, ich werde sie nachholen. Ne? Da bin ich hier jetzt schuldig. Dafür, dass du die 63 Minuten ausgehalten hast und mir jetzt sagst, das sind 7,5 Punkte. Vielleicht sage ich ja sogar, ne?
Ja, also gib dir vielleicht mal, wenn es nur der First Red Race ist oder so, oder die ersten zwei, also Intro plus Mirror Deep, so machst du auch nichts verkehrt mit.
Boah, vielleicht höre ich ja dann mal bis Song Nummer 4, der geht ja immer in 9 Minuten, Schlag mich tot, ne? Und dann habe ich wahrscheinlich auch alles gehört, was ich hören muss, ne?
Genau. Ja. Aber, wie gesagt, ja, 7,5 Punkte von mir und ich glaube, es hat denen nicht geschadet, dass Scott Kelly ausgestiegen ist, würde ich mal behaupten. Ja.
Ja.
Und nun zu etwas völlig anderem.
Ja, einer Band, bei der Sänger jetzt gerade so ein bisschen, ich glaube, in Elternzeit ist.
Ja.
Ausgetauscht. Im Eisblock gefroren. Also Hoshi, du weißt ja selber und ihr Zuhörer wisst das ja auch mittlerweile, ich bin ja geneigter Hörer von gutem Power-Metal. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe jetzt hier auch im Mai noch Spaß an einer Scheibe, die im März erschienen ist, die mich zwar jetzt nicht zu 1000% abholt, aber zu ja, 6666% vielleicht. Ja. die Rede ist von Angus MacSix mit dem Album Angus MacSix and the All-Seeing Astral Eye.
Ja.
13.03., 42 Minuten. Super Power Metal Supergroup, ja, bestehend aus diversen bekannten Künstlern und verschiedener Bands, natürlich hauptsächlich geführt durch den Seb von Orden Ogun,
ja,
der da als der Erzbösewicht Sebulon mitspielt, ja, wie so ein, wie heißt der hier nochmal, Masters of Universe, Skeletor-Verschnitt. Ja, ja. Und ursprünglich ja gestartet als, ich sag jetzt mal, satirische oder sarkastische Verballhornung der Band Gloryhammer, ja, sind Angus MacSix ja zurückgekommen, nachdem ja, der Sänger Thomas Winkler aka Angus MacFife damals dort gegangen worden ist und dann ist er reinkarniert als Angus MacSix und aktuell reden wir vom zweiten Album des Zykluses und in dem Album geht alles darum, dass Thomas Winkler, aka Angus MacSix, ja, zu viel gesoffen hat und dann daraufhin in einem Eisblock eingefroren wurde.
Oh,
und
Mann, ey.
Ich sag mal so, in geistiger Umnachtung macht er dann mit seinen telepathischen Kräften, besingt er noch seinen kleinen Bruder, ja, Prinz Adam MacSix, der ihm jetzt helfen und ihn retten soll. Und so begibt sich Adam MacSix auf eine lange Queste und lernt dabei alle möglichen neuen, ja, Menschen, Tiere, Fabelwesen kennen.
Und Uwe Ochsenknecht.
Und Uwe Ochsenknecht, ja, der den, ich sag mal, jetzt nicht auf dem Album, aber im Musikvideo zum Song
The Fire of Yore,
was, glaube ich, ne?
Ja.
Den Vater der beiden spielt, nämlich King
Ten MacSix. Oder King X MacSix,
ich bin X MacSix, ja, genau. Es ist sowas von dermaßen drüber. Eigentlich sind wir beiden ja Spackos, ne? Wir machen es über Windrose lustig und dann hören wir sowas hier, ne?
Ich habe noch nicht gesagt, wie ich das finde.
Der Unterschied zwischen Windrose und Angus MacSix ist für mich ganz klar, dass wir hier jetzt mit dem Nachfolgesänger, hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
Samuel Nyman.
Genau.
Oder Samuel Nyman, ich bin mir nicht sicher, wo der herkommt. Nee,
Samuel Nyman ist meine ich, Schwede, ja, oder so. Ja. Einen adäquaten Nachfolger gefunden hat, der dann wirklich auch gut singen kann. Und ja, wir kriegen jetzt hier auf 42 Minuten halt ja, extrem durchproduzierten, wirklich aus meiner Sicht zumindest gut gemachten Power Metal, der manchmal, aber nur manchmal auch ein kleines bisschen in die Fresse verdient hat. Ja?
Mhm.
Und da spiele ich dann da spreche ich dann davon, dass ich sag mal, ein Bonuspunkt des ersten Albums waren ja die schönen, schön gespielten Soli, die coolen Lied Gitarren, die dann noch Einzug gehalten haben. Und die sind ein bisschen runter reduziert worden. Dadurch fehlt so ein bisschen für mich der Catchiness-Faktor. Und auf der anderen Seite wurden dann leider so ein paar Techno-Orgien mit auf das Album draufgepackt, die leider so ein bisschen den Spaß schmälern.
Du meinst jetzt aber nicht den Techno-Man mit
Turbinium? Das ist wirklich, das ist wirklich der Song, der mir wirklich am allerwenigsten gefallen hat.
Mhm. Fünfter Song.
Tatsächlich. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, das ist natürlich komplett, habe ich gerade schon mal gesagt, komplett durchdesignt. Wir haben ein krasses Albumcover, was so ein bisschen vom Stil her an 80er, 90er Jahre Fantasy-Filme erinnert und auch so gezeichnet ist, als ob hier Drew Struzan, dieser total bekannte Plakatdesigner damals, als ob der das gemalt hätte. Sieht auf jeden Fall cool aus. Da ist wirklich alles drin, was man haben möchte. Blitze, Galaxien, Skelettkopf, ein Ork. Ja, und natürlich die ganzen Protagonisten, die jetzt in der Band sind. Das Album ist von vorne bis hinten wirklich catchy, aber es holt mich nicht komplett so ab wie der Vorgänger. Und das liegt zum einen daran, wie gesagt, dass mir die Leadgitarren teilweise fehlen. Und zum anderen liegt es daran, dass eben Samuel Niemann ein wirklich sehr, sehr guter Sänger ist. Aber er ist nicht Thomas Winkler. Und Thomas Winkler ist halt einfach der Power-Metal-Sänger unserer Zeit. Den kannst du nicht ersetzen, egal was du für eine Geschichte strickst. Trotzdem muss ich sagen, da sind ein paar richtig geile Songs drauf. Und sie haben dieses Mal tatsächlich auch so ein Potpourri an Featurings oder wie man das nennt, mit auf dem Album.
Ja, jede Menge Gäste.
Ja, genau, da sind Gäste wie Rhapsody of Fire sind dabei, Van Canto sind dabei, Freedom Call. Ja,
das also ist es so gibt großartig. Wirklich ein
Freedom Call Crossover. Ja,
das ist so großartig.
Tatsächlich einer der schwächsten Songs auf der Platte, aber trotzdem unfassbar lustig. Ja?
Oh, ganz kurz dazu. Wo du gerade über den redest, den The Power of Metal, den 10. Song mit Freedom Call, die haben es tatsächlich geschafft, in dem Text unterzubringen, dass die Warriors of Light hinter ihm stehen und flüstern. Ja. Und das ist ja das Album von Freedom Call, würde ich mal sagen. Absolut. Das finde ich schon irgendwie mega witzig und überhaupt diese ganze Spoken-Words-Passage am Ende, die ist so geil, wo die dann irgendwie erzählen und da muss ja nur dies machen und das machen und jenes machen und alles in allem ist es ein sehr fragwürdiger Plan, außer, dass es nicht mal ein Plan ist. Da musste ich schon wirklich lachen. Also, war ich schon wirklich extrem witzig.
Also, ich möchte diesem Album wirklich nicht absprechen, dass man sich keine Gedanken gemacht hat und ich hatte wirklich Spaß. Ich habe das Album rauf und runter gehört. Ich finde auch diese Verballhornung sämtlicher Power-Metal-Klischees im Song Fire of Yore Hammer, ne, wie der Song anfängt. Eigentlich wollte ich dich heute begrüßen mit genau dem.
Ja, das ist schon geil.
Aber wie der dann anfängt, Power, ne, Metal, Steel, Glory, sämtliche Schlagworte, die man in so einem Song hören möchte, alles, die hat man dort.
Ja, alles in so einem Falsett Power Metal gescreame, ne? Ja. Ja, schon sehr geil.
Und von daher, also mein persönlicher Favorite jetzt auf dem Album, das sind die ersten beiden Songs. Ja. 6666 und The Fire of Your.
Allein das. Die eine 6 zu viel ist schon einfach nur gut. So.
100%.
Also ich muss sagen, ich will dieses Album aus tiefstem Herzen hassen, weil es ist wirklich so klischeebeladen und so gewollt und so am Reißbrett gemacht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Sebulon da in Arnsberg sitzt und sich ins Fäustchen lacht, während er Text und Musik dafür schreibt. Dann ist halt alles noch so eine furchtbare Techno-Scheiße, alles unglaublich tanzbar, ne? Also, oder sagen wir vieles davon, ich sage nur so Ork Zero, ne, was ja wirklich echt Techno ist, ne? Und dann wiederum macht mir die Scheiße einfach nur gute Laune, vom ersten bis zum letzten Ton, echt. Das ist wirklich nur gut. So, also ja. das zieht dich aus dem finstersten Loch raus und du kommst aus dem Giggeln nicht mehr raus, wenn du dich drauf einlässt. Ne? Ich meine, allein die Nummer mit Van Canto, Dick Down, der vierte Song, ne? Ey, was für ein catchy Ding. Mhm. So großartig. Ich stimme dir zu, der Techno-Man mit Tuomion Kettilöt, was übrigens eine finnische Band ist, die nur so ein Techno-Metal-Zeugs machen. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Den würde ich, glaube ich, noch am ehesten streichen. Aber alles andere ist wirklich geil. Also wirklich, wirklich witzig. Also du hast schon gesagt, die ersten beiden Songs, ich würde den dritten da noch mit reinnehmen und den vierten gleich auch noch. Also 6666, The Fire of Yore, I'm Adam McSix mit Rhapsody, Dick Down mit Van Canto. Da ist nicht eine Sekunde langweilig drin. Das ist wirklich nur gut. So. Ja. Auch wenn ich sagen muss, dass ich den Auftritt von Van Canto tatsächlich nicht so stark finde.
Ich fand es schön, mal wieder was von denen zu hören.
Ja, ich mag die
nicht. Lange, wirklich, lange schon gesagt. Nicht mehr. Also, aber
ich bin kein Fan von Van Canto.
Vielleicht weißt du, worüber sprechen wir? Wir reden einfach darüber, dass wir hier ein krasses Power-Metal-Album gekriegt haben.
Ja.
Es wäre mit Sicherheit noch mal eine Ecke geiler geworden, wenn jetzt Thomas da gesungen hätte.
Ja.
Aber ja. Ich glaube an das große Ganze, ich glaube an das Konzept und ich glaube an den Weg, den diese Band geht oder den das Projekt geht. Da hat der Seb sich auch alle, ich sag mal, Wege offen gelassen. Der hat ja auch mit der Talia Bellesecker da eine Gitarristin, die jetzt auf dem Album gar nicht richtig mitspielt, weil sie gerade mit Primal Fear unterwegs ist.
Hier, richtig, ja. Ja.
Genau, also sie ist mit Primal 4 unterwegs und macht da jetzt Karriere und die haben sich trotzdem alles offen gehalten und die Geschichte geht ganz klar dahin, dass Thomas Winkler irgendwann zurückkommt. Ne? Und ich denke, man wird auf dem Weg halt noch weitere Crossovers hören, man wird noch weitere Gäste kriegen, man wird da nach allen Regeln der Kunst, wird er sich da einen zurechtbiegen. Ich habe da Bock drauf, ich habe da Spaß dran, ich bin gespannt und dann hoffe ich, dass das einfach mal genau in der Qualität weitergeht, auch wenn ich mir natürlich gerne den Thomas zurückwünsche. Abschließend sage ich da jetzt einfach mal, dass das ein geiles Album ist. Das kriegt von mir eine 6 von 10. falsche Sänger. Ja.
Hat nur 6, nicht dein Ernst?
Nein, 6666 von 10.
Oh mein Gott.
Nein, so gut ist es jetzt auch nicht. Aber wenn du jetzt eine richtige Zahl von mir hören willst, dann kriegst du halt eine 8,5 von 10 von mir.
Ja, finde ich fair. So. Ich finde, also ich habe ja gerade schon gesagt, was ich dran schätze und dass ich eigentlich das wirklich verachten möchte und es nicht geht, aber es ist wirklich gut. Du hast gerade Talia Bellesecker schon erwähnt, finde ich sehr schade, dass sie nicht dabei ist, obwohl sie in dem
Video. Ja, doch, die ist dabei, die ist auch auf dem Cover drauf, aber die live macht sie gerade nicht mit, da ist jetzt hier wer spielt denn nochmal die Zwergin? Also die Geschichte ist ja auch so eingewoben worden, dass Jasmin jetzt
Papst.
Genau, Jasmin Papst.
Ja, ah, stimmt, die wird tatsächlich noch geführt, die Talia. Ich dachte, die wäre irgendwie raus, aber die taucht ja auch ganz kurz in dem Video auf zu The Fire of Yore. Und irgendwie ist das alles ein bisschen strange. Also Seb ist wohl auch nur noch studiomäßig da voll involviert. Nee, und zumindest sagt die Wikipedia, dass ein gewisser Raphael Dobbs-Rohr seit 2025 live den Archdämon Sebulon spielt und Seb im Studio.
Du, kann ja sein. Vielleicht verdient man da einfach genug Geld mit, dass man sich dann im Studio zurücklehnen kann. Ne?
Ja, ich meine,
Leute für einen
hat er immer
eine Maske noch tragen, ne?
Organ, ne? Was jetzt ja auch keine kleine Nebenbeschäftigung sein dürfte. Nee. Ne?
Aber ich glaube, das Projekt, das Zeug, um Orden Ogen zumindest mal popularitätstechnisch den Rang abzulaufen, glaube ich.
Ich glaube, das ist schon passiert. Ehrlich gesagt. Also ich habe letztens noch so drüber nachgedacht und ich würde vermuten, wenn es noch nicht so weit ist, dann ist es nicht mehr lange hin, bis dahin, dass das rechts an Orden Ogern vorbeiziehen wird. Da gehe ich stark von aus.
Ja, es hat halt auch diesen Witz, den Orden Ogern nicht hat. Orden Ogern ist ja wirklich bierernst. Ne? Also.
Ja, und dieser Catchiness-Faktor, dieses ganze Tanzbare da drin, das ist radiotauglich. Das könnte ich mir schon wirklich gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich hau auch noch mal eine kleine Bewertung raus. Du hast 8,5 Punkte gegeben. Ich habe in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich gebe entweder 3 oder 9. Nein, werde ich tatsächlich nicht machen. Ich werde mich bei 8 einpendeln und finde, die sind tatsächlich sogar schon ein bisschen streng, weil ich hatte mit wenig so eine gute Zeit im März wie mit der Platte. Also vielleicht halt, wie gesagt, noch mit Hellripper. Aber das hat mir wirklich Bock gemacht.
Also das ist für mich, glaube ich, von den Listenings her, ne, von den Durchläufen, die ich hatte, die meistgehörte Platte, ja, in dem Monat März.
Ja, könnte bei mir auch hinkommen, ja. Tatsächlich. Ich bin mir zwischen Hellripper und Angus McSix nicht sicher, aber ich habe die auch wirklich oft gehört, weil die wirklich gute Laune macht. Also gerade wenn man gerade mal so ein bisschen griesgrämig unterwegs ist, einfach anmachen, einfach laufen lassen und spätestens beim zweiten Song lachst du dich kaputt.
So, ja. Ja. Wo ich mich nicht so kaputt gelacht habe.
Du hast dich nicht kaputt gelacht?
Nee, bei der nächsten Band, aber die möchtest du uns ja vielleicht ein bisschen vorstellen.
Genau, ich möchte euch vorstellen Nuclear Warfare mit ihrem Album All Hail the Liberator. Und vielleicht erstmal 2, 3 Sätze zu Nuclear Warfare. Das ist eine baden-württembergische Thrash-Metal-Band aus Stuttgart. Und die gibt es jetzt auch schon seit 2001. Mein Gott, ey. Meine Güte, ey. Mhm. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, so richtig haben sie es nie geschafft. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Ja, genau, All Hail the Liberator ist erschienen am 19. März. Was war denn da los? Wir haben einige, die am 20. erschienen sind und am 19. Das ist irgendwie seltsam. Tja, ne?
Aber es sind trotzdem 44 Minuten.
Ja, 44 Minuten. Und ja, es ist sehr, sehr klassischer deutscher Thrash-Metal. Der,
mit deutschem Akzent,
ja,
deutschen Riffs.
Also wir haben ja noch immer noch ein Date offen, ne, mit einer anderen deutschen Thrash-Metal-Band.
Ja, das werden wir jetzt noch nicht anteasern hier, aber ja.
Genau, aber ich glaube, die könnten sich auch beschweren, dass das Cover-Artwork doch sehr ähnlich ist. Und wer sie kennt, weiß auch, wen ich meine. Egal. Auf jeden Fall, wir sehen hier einen Totenkopf oder ein Skelett, besser gesagt, in, was ist das, so eine komische Wehrmachtsuniform oder so? Oder ist das einfach nur so ein Soldatenmantel mit Stahlhelm auf jeden Fall, der eine Bombe auf so
Demonstranten fallen lässt? Wie immer ist es beim Teutonen-Thrash natürlich eine Wehrmachtsuniform.
Ich würde auch sagen, ne? Ja, im Hintergrund irgendwelche brennenden Gebäude, irgendwelche Hochhäuser und ein Spruchbanner mit dem Albumtitel 100%. All Hail to the Liberator drauf. Und ja, ich habe schon gesagt, extrem deutscher Thrash-Metal, also so Oldschool-Thrash. Da könnten sich so, ja, wahrscheinlich Destruction und Sodom die Klinke in der Hand geben hier, ne? Mhm. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also das rumpelt an allen Ecken und Enden, das Ding. Dann hast du...
Hat ein paar schöne Ufter-Beats.
Ja, ja, in der Tat. Also ich finde zum Beispiel hier Trouble in the World ist da ziemlich stellvertretend für. Oder What I Really Can auf jeden Fall auch. Oder Titeltrack, eigentlich alles. Also ne, ein paar schöne Gangshouts da drin. Hier United by Thrash, der dritte Song, hat das zum Beispiel. Dann irgendwie so eine seltsame Fußballanspielung, vermute ich mal, The Striker, ne? Das ist irgendwie so ein Fußballsong. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich gar nicht verstanden, was das da drauf zu suchen hat, aber okay. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so mega überzeugt davon, aber jetzt auch nicht total underwhelmed. Es ist halt nicht so super spannend und es ist halt eben für Leute, die auf sowas stehen, sicherlich eine gute Sache, aber die erfinden jetzt hier wirklich das Rad nicht neu.
Also es ist sehr punkig, sehr oldschool-thrashig, wirklich gut produziert, kann man nicht anders sagen, aber es stumpft so ein bisschen ab mit der Zeit und es nimmt mich nicht komplett mit. Das heißt, ich habe, ich sag mal, einen B-Kader, der mir da Teutonen-Thrash vorbereitet, serviert und abliefert.
No.
Und das meine ich echt nicht böse. Nur das habe ich halt auch schon 10-mal interessanter gehört.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und das ist schade.
Ja. Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich Respekt davor, das ist gut gemacht. Aber es ist in einer Zeit, wo man wirklich alle modernen Mittel der Welt hat. Ich finde so ein bisschen Spritzigkeit in Form von so ein paar anderen Einflüssen, die kann man da ruhig liefern, weil damit hebst du dich ja auch ab. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich den Jungs absprechen möchte, dass sie Teutonen-Thrash machen, ne? Aber Mann, das hört sich halt wirklich x-beliebig nach allem an, was man von Tankard, Exhuma, Assassin, Sodom, alten Creator kennt.
Ja. Ja, stimmt, so Assassin, ja, so die Ecke, ne, ja.
Also von daher kann ich jetzt hier eigentlich nur ein Fazit ziehen, das mich so ein bisschen, ja, unglücklich macht. Die Jungs hoffentlich nicht. Also ich gebe 6 von 10. Teutonen, Thrash, Titan.
Ja.
Ne?
Gehe ich mit.
Ist leider langatmig zwischendrin.
Ja. Also ist so ein Song mal zwischendurch geht, klar, vielleicht auch 2, aber dann ist auch tatsächlich genug. Ja,
ja.
Sehe ich auch so. Ja.
Deswegen habe ich mir danach direkt noch eine zweite Band gegeben, die man schon lange kennt und die wirklich international auch Bekanntheitsgrad haben. Und die Rede ist von Gotthard aus der Schweiz mit dem Album More Stereo Crush, knackige 29 Minuten, erschienen am 13.03. Ja, und was haben wir da, Hoshi? Ich glaube, wir haben da routiniert runtergespielten Rock, Metal, klassischen Heavy Metal aus der Schweiz.
Ja, ne? Kann man, glaube ich, so grob zusammenfassen.
Und mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Das ist wirklich radiotauglich. Ne? Das ist, als ob du so eine Kuschelrock aufmachst und dann hörst du die Songs einfach durch und hast dabei okaye Laune und niemand möchte dich erwürgen, Friedrich Merz möchte deine Arbeitsstunden nicht erhöhen und die Welt dreht sich weiter. Also so, ich glaube, die Jungs, die sind ins Studio gegangen, haben gesagt, jetzt machen wir einfach mal so wie immer, komm, schreiben wir mal 6, 7 Songs und dann nehmen wir die auf und dann legen wir dem Stefan das so hin, dass er da 6 von 10 Schweizer Almüs vergibt. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter gewesen.
Ja, also ich habe mich versucht, ein bisschen mit Gotthard auseinanderzusetzen in Vorbereitung. Das ist in der Schweiz eine absolute Legende, die Truppe. Die haben jedes Album, was da in den letzten, ich glaube, bis auf das erste Album oder sogar das erste, bin ich mir gar nicht sicher, ist immer auf dem ersten Platz der Charts da gelandet. Also, wie gesagt, absolute Legende da drüben. Und
die haben auch fast 300.000 monatliche Hörer, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist
eine richtig bekannte Band.
Ist halt die komplette Schweiz quasi. Dann hatten sie eine recht bewegte Geschichte so. Die sind, also deren Originalsänger Steve Lee ist 2010 gestorben und dann war auch gar nicht so klar, glaube ich, ob es weitergeht. Und dann ist es dann jetzt doch weitergegangen mit dem aktuellen Sänger. Und ja, wie gesagt, also bewegte Geschichte. Und es ist extrem radiotauglich, das stimmt. Das ist irgendwie so ein 80s, whatever, keine Ahnung. Vor allem ist das so ein Name, den man irgendwie seit 10 Millionen Jahren kennt. Also,
80er Stadium Rock ist, glaube ich, ja, die richtige Bezeichnung, die du da hast.
Ja, jeder kennt das so, ne, vom Namen her. Und ich glaube, kaum einer kann dir irgendwie mehr als 1 oder 2 Songs von denen nennen. So, und damit wäre ich sogar überfordert, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich müsste man irgendwas von denen kennen und wahrscheinlich kennt man auch irgendwas von denen, wenn man mal
also so. Also, ihr verstorbener Sänger wäre auch für seine Stimme wirklich bekannt, ne? Also, der hatte ja eine Sahne-Stimme.
Ja, ja,
ja. Also der Markus hier von Markus Metal Podcast, der wird sagen, boah, Stefan, der ist noch mehr sexy als du. Ja,
ja, und das ist liebe das Grüße, geht eigentlich Markus, gar nicht.
Ja,
ja. Ja, witzig finde ich den 5. Track Snafu. Weißt du, was das heißt?
Nee.
Situation normal, all fucked up. Also Situation normal, alles im Arsch. Und ja. Ich kenne es tatsächlich aus dem Buch Illuminatus aus den Ende 60er, Anfang der 70er. Das ist so ein richtiges, so ein Acid-Trip als Buch, müsst ihr euch mal geben. wirklich wahnsinnig lustig, wahnsinnig geil. Aber es ist eigentlich aus der amerikanischen Soldatensprache entlehnt. Ne? Also so ein bisschen so ein so ein sarkastisches, ne, ja, ja, alles wie immer scheiße halt, ne?
Ja.
Und ansonsten finde ich, glaube ich, sogar auch den besten Song, vielleicht neben Mayday, der auch ganz okay ist, wobei der vielleicht ein bisschen zu oft den Titel wiederholt im Refrain. Genauso wie Don't Miss the Call,
nicht, der also auch Mayday einfach nicht enden will. Also Mayday hat mich nicht gekriegt, also nee.
Ja, wobei jetzt, wo ich so sage, also der ist schon, es ist sehr repetitiv, aber wie gesagt, auch bei Don't Miss the Call gleiches Problem. So, ne, dann, dann Smiling in the Pouring Rain, Ballade, vierter Song.
Ja,
ja, bisschen zu langatmig auch so. Also eigentlich so richtig cool fand ich, glaube ich, nur den ersten Song und vielleicht Snafu. So. Und deswegen bin ich hier mal relativ streng für meine Verhältnisse und würde hier an der Stelle mit 5,5 Schweizer Käselöchern rausgehen. Ja.
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 Ja. Dann nehmen wir mal zu dem Schweizer Käse noch so ein Lamm dazu und schlechten das einfach mal auf.
Na? Oh ja, na, bitte.
Die Rede ist von Lamb of God, Into Oblivion vom 13.03., 39 Minuten, ganz knackig gehalten. Ja, amerikanischer Groove, Modern Thrash, whatever you call it, Death Metal. Hat mich gelangweilt, ehrlicherweise.
Okay.
Lamb of God sind für mich eine der Bands, die seit Jahrzehnten immer dasselbe Album nochmal neu rausbringen. Da ist gefühlt keine Weiterentwicklung da und ich glaube, wenn du die zwei Songs Late to Rest und Redneck gehört hast, dann hast du die komplette Lamb of God Diskografie gehört. Mhm. Ja, also das heißt, ich habe mir das Album zwei, dreimal reingezogen, weil ich es wirklich lieben wollte. Es ist wirklich gut produziert. Lamb of God haben sich einen Neuanstrich verpasst. Die haben auch ein neues Logo, weil sie gesagt haben, ja, diese Papyrus-Schrift von damals, die lassen wir jetzt mal. Das heißt, sie haben dann mit dem Album Into Oblivion jetzt auch ein neues Band-Logo, das dann ja ein bisschen ja, einfacher nochmal daherkommt. Und haben dann ein 3D-generiertes ja, Bild auf dem ja, schwarzen Hintergrund. Das ist irgendwie so, eine, so ein Oktaeder, Kugel, Dingsbums, 1, 2, 3, 4, 5, Penta, Schnupsi, wie nennt man Fünfeck? Ja, Fünfecken, die aneinander sind, mit mehreren anderen Fünfecken. Pentaeder, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
So ein Ding. Ist auf jeden Fall ein nichtssagendes Ding, was da herumfleucht und ist ein okayes Album. Aber hat mich gelangweilt. Du hast dieselben groovigen Riffs, du hast dieselben natürlich nicen, wiedererkennbaren Growls, für die Lamb of God dann bekannt sind und ansonsten kopieren sie sich wirklich stellenweise so hart selber, dass es mich manchmal an andere Songs erinnert, die sie vorher schon mal geschrieben haben. Es ist schade. Aber ich habe ehrlicherweise von Lamb of God nichts anderes erwartet. Die verkörpern diesen für mich sehr repetitiven amerikanischen Metal, der stellenweise halt wirklich seelenlos daherkommt, weil er keine eingängigen Melodien hat. Ne, sondern du hast immer richtig schön groovige Riffs und dann kommt halt ein Refrain, der weiter auf die 12 geht. Und das hebt sich dann insofern von europäischen Bands im Großteil ab, weil diese Eingängigkeit durch die Hooklines oder zweistimmigen Gitarrenmelodien halt einfach nicht wirklich gegeben ist. Mark Morton, der Gitarrist, ist wirklich begnadet. Ne? Der hat dann auch Solo-Alben rausgebracht, wo er dann wirklich mal gezeigt hat, in welche Richtung er so denken kann. Aber wenn sie, ich sag mal, oder wenn er dann mit den anderen halt die Musik für Lamb of God schreibt, dann kommt dabei immer wieder das Gleiche raus. Ne? Schade. Mal wieder. Es ist wie immer halt, du kannst zwei, drei Songs wirklich gut hören, aber dann bleibt halt das Geschmäckle, dass du das auch schon mal gehört hast, was du da gerade hörst.
Krass, ey. Dass du da so. Ich hätte gedacht, du feierst die hart ab, ey.
Nö, hat mich gelangweilt. Ja, ehrlich gesagt.
Wir beide haben ja eine kleine gemeinsame Geschichte mit dieser Band. Wir haben den von dir ja schon genannten Redneck ja mal zusammen intoniert vor ein paar Jahren. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich so richtig mit denen auseinandergesetzt habe. Und deswegen, ich bin da gar nicht so, auch da nicht so tief drin. Dieser Ami-Metal, der ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und also zumindest dieser moderne Ami-Metal, ne? Jetzt nicht Manowar und Metallica, aber sowas hier halt. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich eine gute Zeit mit dem Album. Also mir hat das tatsächlich recht viel Spaß gemacht, ja. Also auch nicht jeder Song so, ne? Also, aber so insgesamt war schon ganz cool. So, also hier vielleicht einen kleinen Anspieltipp, St. Catherine's Wheel, den 6., den finde ich wahnsinnig stark, ey. Und oder auch der letzte, Device Destroy, super krasses Ding. So, also das hat mir schon wirklich gut gefallen. Kann ich echt nicht anders sagen. Ja, es ist der Wiederhörwert, der ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. So, also das kannst du dir jetzt auch nicht jeden Tag geben, aber ich glaube, ich habe es mir 3-4 Mal gegeben und hatte hier und da doch eigentlich immer Spaß damit. Und dann so ausgewählte Songs habe ich mir dann tatsächlich sogar öfter noch gegeben. So,
ja, dann kannst du ja jetzt genauso wie ich 6,6 von 10 vergeben.
Nee, aber ich lasse mich tatsächlich zu einer 8 hinreißen hier. Also gut, das hat mir wirklich gut gefallen.
Ja. Dann landen wir im Mittel bei so einer knackigen 7, schlag mich. Und dann ist das doch auch gut. Dann ist der
vielleicht noch eine kleine Unschönheit. Das St. Catherine's Wheel, kennst du? Das ist das Rad, auf dem gerädert wird. Das ist.
Ach so, ja doch. Ja, klar.
Nochmal für ein paar kleine Albträume bei euch.
Ja, die Menschen im Mittelalter, die wussten noch, wie man richtig foltert.
Ja. Ja, wo wir gerade dabei sind.
Ja, wo wir foltern sind, genau.
Der nächste, über den wir reden, ist ein quasi Nachbar von uns, könnte man sagen. Der Axel, der Rudi, der Pell aus Bochum hat mal wieder zugeschlagen. Und auch er hat direkt als zweites den Guillotine Walk. Also die haben es aber auch irgendwie, die müssen irgendwie ihre ganzen Hinrichtungsinstrumente jetzt ja einmal, die müssen einmal besungen werden, wenn man jetzt
ja schon mal. Ja, aber der Axel, der Rudi, der Pell, der schafft das leider nicht ganz so gut, wie Lamb of God das geschafft haben. Es tut mir leid. Der foltert nicht so gut. Also der hat mich anders gefoltert.
Der hat ernst gefoltert.
Der hat mich mit einer 3D-Burg, also das, also boah, das ich finde ja, Alter, ich finde ja Axel Rudi Pelz, also der Axel, der könnte wirklich mal, es tut mir wirklich leid, der könnte wirklich mal sein Bandlogo, also seinen Namen aufhören, den in einer japanisch angehauchten Billigfont abzudrucken. Das ist wirklich schlimm. Ja. Ja. Mann, das ist wirklich Axel, nimm die 3 Euro in die Hand und lass dir ein vernünftiges Logo machen.
Ja. So. Geht gar nicht,
Ansonsten hat er natürlich jetzt auf seinem Albumcover für das Album Ghost Town vom 20.03. 56 Minuten eine 3D-Burg. Ja, könnte auch ein Computerspiel-Cover sein. Das ist gar nicht
Unreal so. Tournament oder so.
Ja, genau.
Oh, schrecklich, ey.
Aber es ist, das hat mich noch gar nicht so verschreckt. Was mich verschreckt hat, ist unter anderem das gnadenlos unterirdische Cover, nicht Cover, der gnadenlos unterirdische Song Breaking Seals featuring Yours Truly Udo Dirk Schneider.
Dritter Song, eigentlich zweiter Song, erstes ein Intro, ja.
Ja. Boah, aber also der Udo, der muss bitte in Rente gehen.
Ja, das ist
der andere Udo, der darf niemals sterben, ja, aber der Udo, der geht bitte in Rente, weil der klingt wirklich nicht mehr gut. Udo, das kannst du doch so nicht abliefern. Und Axel, das kannst du doch bitte auch so nicht mitnehmen. Also, wehgetan.
Also ich muss sagen, ich fand die letzte Udo Dirkschneider-Platte gar nicht so schlecht, wenn es die letzte war, die Touchdown, ich glaube ja. Die fand ich eigentlich ganz okay, aber du hast völlig recht. Also das, was der hier bringt, ist wirklich nicht so besonders. Das ist nicht gut, ja.
Ich weiß auch nicht, ob Axel den da dann absichtlich falsch abgemischt hat, aber wenn du den Axel Rudi Pell-Sänger, ich habe den Namen jetzt gerade
verlegt. Ja, weiß ich gerade auch nicht. Ja.
Wenn du den daneben hörst, das sind zwei Welten. Das ist sowohl von der Stimme her, als auch von der Abmischung her, ist das ein riesengroßer qualitativer Unterschied. Und sowas muss man doch hören, wenn man so ein Album mischt.
Johnny Gioeli, offensichtlich irgendwie italienischstämmiger Amerikaner aus Brooklyn, ist der Sänger. Aha. Also, obwohl es ja eigentlich, wie gesagt, der Axel, der kommt aus Bochum, aber der ist jetzt auch schon lange dabei, dieser Gioeli.
Mhm. Ja, der hat auch eine gute Stimme, aber insgesamt hat mich das Album nicht gekriegt.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen, es ist stellenweise wirklich unausgegoren und dann hat mir einfach wirklich keinen Spaß gemacht.
Ja, also was
vielleicht mir... hat mir auch einfach Udo Dirkschneider am Anfang direkt die Laune versaut und dann hatte ich den Papp auf, aber kann... Ja.
Also was mir wirklich... Also das Cover geht wirklich überhaupt gar nicht. Auch dieser, also auch da möchte ich wieder KI schreien, obwohl ich glaube, dass da keine drin ist, aber dieser komische Whatever-Geist da unten unter dem Schloss da, das sieht irgendwie alles nicht richtig aus. So, keine Ahnung. Sieht für mich irgendwie nach KI-Slop aus, aber tue ich wahrscheinlich irgendeinem großen Künstler gerade Unrecht. Mhm. Dann muss ich sagen, ich finde die Produktion teilweise wirklich scheiße. Also ich finde, die Drums sind so dermaßen künstlich auf der Platte. Also mir ist halt klar, dass auf aktuellen Produktionen Drums eigentlich nie echt sind, aber da gibt man sich doch ein bisschen mehr Mühe, dass das nicht klingt wie so ein 80er-Jahre-Synthi-Drum-Computer-Kram. Also ehrlich, ey. Also die Snare, das kannst du dir nicht anhören. So, das ist wirklich nur so ein künstlicher, immer gleichlauter. Also, das hört sich für mich nach Drumcomputer an, bin ich ganz ehrlich. So. Und
hat es in sich halt einfach schlecht abgemischt, muss man wirklich sagen.
Genau, dann der Gesang häufig viel zu dominant, so, ne, dann diese doch teilweise wirklich ausufernden Soli von Axel Rudi Pell, was natürlich jetzt bei dem Typen jetzt auch nicht so sehr verwundert, ne. Dann das Songwriting, ja, weiß ich nicht, ey. Also,
ich stelle bei Solo-Gitarristen, die wirklich dafür bekannt sind, dass sie halt Solo-Gitarristen sind, ich stelle immer wieder fest, dass nicht der Song im Vordergrund steht, sondern leider die Soli.
Ja, ist so, ja.
Und dann hast du wirklich keinerlei Fokus auf eine vernünftige Mischung und keinerlei Fokus auf ein vernünftiges Master. Und Gesang ist halt wirklich nur schmuckes Beiwerk. Das hat hier Rising Force, wie heißt er denn nochmal? Ganz bekannt.
Ja, also ich weiß nicht, ey. Am Ende des Tages muss ich sagen, das ist so ein Ding, das plätschert irgendwie im Hintergrund vor sich hin und da tut es jetzt auch keinem groß weh, bis auf die etwas...
Mensch, irgendwie Malmsteen, Entschuldigung.
Ach, irgendwie Malmsteen, okay. Ja. Und also wenn ihr euch überhaupt irgendwas geben wollt, dann gebt euch Intro plus Guillotine Walk und dann ist auch gut. Und dann macht schnell aus, weil danach kommt nämlich der Breaking Seals mit Udo und das wollt ihr nicht wirklich. Ja. Ja. Genau. Jetzt haben wir ganz schön abgehasst, ey.
Also das war wirklich Schmutz. Aber nicht, also es war nicht TBS-Schmutz.
Ja, okay, das wäre ein bisschen unfair.
Das ist ein bisschen unfair, ne? Aber es ist eine 5 von 10 für mich. Seelenlose Geisterstätte. Bitte nie wieder, danke.
Ja, ich bin da tatsächlich sogar noch ein bisschen gnädiger. Ich gebe da noch einen halben Punkt mehr, aber...
Oh, das ist aber total gnädig von dir. Ich glaube, da wird sich der Axel, der Rudi, der Pell, der wird sich jetzt freuen.
Oder? Der wird sich sowieso freuen. Ey, wenn ich jetzt übermorgen in Bochum bin, oh mein Gott, dann kriege ich auf der Schnauze. Ey. Dann steht er da schon mit seiner
mit seiner Schieberbande und...
mit dem Udo. Den holt er sich auch noch extra ran. Ey. Leute. Ja. Nee, auf jeden Fall eine kleine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast schon mal gebracht habe. Ich glaube, die Rockhard hat zu ihrem 30. oder so damals so eine lustige Strecke gemacht, wo sie immer so durch die Jahrzehnte so Fotos von bekannten Musikern gemacht haben. Und dann so sah, keine Ahnung, Hatfield in 80er, 90er, Nullerjahren aus, ne? Und dann hatten sie so ein paar und dann hatten sie Axel Rudi Pell auch, aber einfach viermal das gleiche Foto.
Der sah ja auch schon immer gleich aus und der sieht... Wirklich. Es sollte nicht auf die persönliche Schiene gehen. Ich finde einfach, mit dem Album hat er bewiesen, dass er, also ich finde, er sollte einfach in Rente gehen.
Ja, weiß ich nicht, ey. Aber keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals live gesehen habe. Wahrscheinlich mal auf irgendeinem Rockhard oder so. Haben
Sie nicht am Rockhard schon mal live gesehen?
Ja, kann gut sein, ja. Und wie gesagt, ich glaube, das kann auch gute Laune machen, aber das Album, das war jetzt...
Nee, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Ich finde, er sollte dafür sorgen, dass er mal so ein bisschen so ein paar Songwriter irgendwie bekommt, die ihm dann nochmal unter die Arme greifen. Er ist ein geiler Solo-Gitarrist, das will ich ihm nicht absprechen, aber Songwriting kann er nicht.
Ist so.
Aber dann kommen wir vielleicht mal zu einer Band, die Songwriting kann. Ich hoffe, du siehst das auch so wie ich. Also ich Ich meine, wir haben letztes Jahr ja schon mal über die Kollegen gesprochen. Das ist jetzt im Endeffekt besprechungsseitig mal unser Zweitlingswerk, aber eigentlich sind ja schon irgendwie 6, 7 Alben, hast du mich ja vorhin korrigieren müssen. Ja. In unserer Vorbesprechung. Ne? Also wir reden von Garia, vom Album Loss. 20.03. 46 knackige Minütchen aus Spanien. Sehr, sehr modernes Geprügel. Viele Black-Metal-Anleihen, viele Death-Metal-Anleihen, viele Clean-Gesänge drin mittlerweile. Und ja, ich hatte Spaß. Ich habe die 46 Minuten mehrfach genossen. Muss aber tatsächlich sagen, dass zum Vorgängeralbum die Qualität ein bisschen abgesunken ist. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, man hat zu viel Clean-Gesang gewollt. Ne? Man kann Clean-Gesang ja auch, ich sag mal, zweckerfüllend einsetzen. Und bei Garia ist es in diesem Album so ein bisschen überbordet, fand ich. Also im Vergleich zur Koma vom letzten, ist ja schon wieder, nee. Letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr, ne?
Müsste vorletztes oder sogar noch ein Jahr
Ende davor. Vorletztes Jahr war das, glaube ich, ne? Also genau. So, und dann haben wir vor anderthalb Jahren haben wir die Platte besprochen, die Koma. Das war richtig, richtig gut. Und die hatte aus meiner Sicht so ein bisschen die richtige Mische zwischen Clean und Geprügel. Trotzdem bin ich jetzt ganz ehrlich, die neue finde ich auch geil. Da sind ein paar richtig dicke Dinger dabei. Gerade den Song Hellbound mag ich sehr gerne. Mhm. Sind ein paar Sternchen dabei. Ich würde nicht ganz so hoch gehen wie bei der Koma. Ich glaube, bei der Koma habe ich 9 von 10 Punkten gegeben.
Ja, da war ich auch weggeblasen von der Koma, auf jeden Fall.
Bei der Loss gehe ich einen Punkt runter, weil das hat mich nicht ganz so befriedigt. Da mache ich mal 8 von 10 spanische Tapas. Ne? Ist ja eine spanische Band.
Portugiesisch.
Ah, verdammt, muss ich jetzt hier, warte, nee, Bacalao mache ich hier, den Stockfisch da, ja genau, 8 von 10, Bacalao.
Ja. Ich finde, hast du denn so? Die sind so vom Feeling her, nicht von der Musik her, aber vom Feeling her sind die Brüder im Geiste von Neurosis auf jeden Fall, von den Truppen, die wir heute haben, also das geht so in eine ähnliche Richtung. So.
Ach echt?
Ja, also wie gesagt, von der Musik her höchstens in Ansätzen, aber so, wie gesagt, so vom Feeling her auf jeden Fall. Und also die Koma von 2024 tatsächlich, die habe ich so hart abgefeiert, die fand ich so großartig. Mit der Lost habe ich mich anfänglich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Also ich habe da ein paar Anläufe gebraucht, um da wirklich reinzufinden, aber dann dann hat es irgendwann Klick gemacht. Dann wurde es irgendwann zu einem wirklichen Vergnügen. Und ich muss sagen, die haben ja immer so dieses leicht Verzweifelte auch drin, ne? Und das meine ich.
Emo.
Genau, und das meine ich, glaube ich, mit dem, mit dieser Verwandtschaft zu Neurosis, die das halt auch oft haben. So, ne?
Und, ist immer sehr nachdenklich.
Genau, ja. Und ich meine, die haben halt hier auch wieder so Dinger drin, wie dieses Labyrinth 7. Song, der dann, ne, wo man dann wieder komplett auf die Vokale verzichtet hat, ne? Und ja. Naja, auf jeden Fall, ich finde, der vorletzte Track, der Nomad, das ist für mich der absolute Killer auf dem Album. Ich finde den so großartig.
Der
ist
auch gut, ja, tatsächlich. Ja.
Also der Refrain, der ist so geil, ey. Das ist,
absolut.
Der macht wirklich Bock und der bringt für mich alles nochmal so ein bisschen auf den Punkt, was das Album stark macht. Und ja, also ist wieder gut geworden, aber ich sag auch, doch, die Koma hat noch ein mehr gehabt, so. Und deswegen gibt es von mir 8 Punkte. Ja, 8. Doch. Ja. Ich weiß aber nicht, was, ehrlich gesagt. Labyrinthe, egal, scheiß drauf. Haben wir über das Artwork gesprochen? Nee, haben wir nicht, ne?
Aber ist ein cooles Artwork, finde ich. Also so ein bisschen so.
So eine kleine Dünenlandschaft oder irgendwie sowas, könnte man sagen. Oder weiß ich nicht. Oder so ein Seeteich, irgendwie sowas.
Ein See, glaube ich. Also, oder könnte auch eine Einbuchtung ins Meer sein. Und dann hat es so ein bisschen Dünenbewucherung. Und dann kommt da so ein gelber Lichtblitz runter und der saugt wie so ein UFO, so ein Typ in sich ein.
Er wirkt so ein bisschen Alien-Abduction-mäßig, ne? Der dann irgendwie so der Typ, der dann so offensichtlich, also der liegt halt auf dem Rücken, Arme und Beine hängen so runter und wird halt irgendwie so nach oben gezogen, scheinbar, ne?
Ja. Tatsächlich. Ja.
Ja. Genau, ist ganz cool, das Artwork, aber ist auch wieder so ein bisschen, also ist weniger Azifazi als das von Akoma, aber trotzdem, Azifazi.
Azifazi, Azifazi.
Ja, oder? So ein bisschen schon.
Wir hätten die Folge auch Azifazi nennen können, anstatt wir haben noch keine Zeit.
Ja, ja, Stefan, kommen wir zum letzten Werk für heute Abend. Kommen wir zu einer Band mit einer bewegten Geschichte und ja, da habe ich, die habe ich zumindest gesehen, obwohl sie nicht angekündigt war, im Gegensatz zu Hellripper, die ich nicht gesehen habe, obwohl sie angekündigt waren. Wir sprechen über Carnivore AD, über die Transmutation und eigentlich ist es ja nur eine EP.
Ja.
Mit 5 Songs, 17 oder 18 Minuten und trotzdem, lass uns wenigstens kurz einmal ein bisschen ein Schlaglicht drauf werfen. Carnivore AD, früher mal Carnivore, ist ja die Band von Pete Steele gewesen, ne?
Genau.
Unserem großen Pete Steele von Typo Negative, der, ich glaube, 2010 gestorben ist, oder 9 schon, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ist schon ein bisschen länger her. Und
2010,
ja. Ja, und genau, und die Truppe hat jetzt hier mal eine schöne EP rausgehauen. Wir haben die, glaube ich, zusammen schon live gesehen auf dem Rockhard vor ein paar Jahren. Wenn ich wenn ich das richtig sehe, ist es tatsächlich die erste Veröffentlichung von denen in dieser Besetzung. Also zumindest zumindest die einzige, die auf Spotify kriegst.
Die haben ja auch eigentlich bis 1991 auch nur oder 87 Alben veröffentlicht.
Genau, aber die sind ja jetzt auch seit, ich glaube, 2017 oder so schon wieder unterwegs. Ne? Also,
ja, aber irgendwie haben sie dann Bock gehabt und haben dann gesagt, ja komm, wir machen hier Carnivore AD und machen jetzt hier mit 2 neuen Leuten machen wir jetzt Mucke und jetzt haben sie was rausgebracht und boah, ist halt sehr oldschool, ne? Oldschool Geprügel.
Ja, auf jeden Fall.
Das war ich von Carnivore ja auch gewohnt, ne? Ich glaube, Peter Steele hatte sich selber dazu entschlossen, halt kein weiteres Album mehr zu produzieren und die hatten sich ja auch 89 irgendwie aufgelöst.
Ja, 87 kam das letzte, dann gab es nochmal eine Wiederveröffentlichung 91, aber das war's dann, ja.
Ja, und dann sind sie mit Type und Negative ja groß geworden und dann hat er halt immer mal wieder Carnivore hervorgeholt, ne, und ist mit denen aufgetreten. Ich glaube, ich hatte sogar die Möglichkeit,
stimmt,
also selber mal live zu sehen mit Pete Steele.
Ja, das gab es hier nun wieder mal, ne?
Hat es mir was gegeben? Weiß ich nicht. Boah, hör mal, das ist Oldschool-Geprügel.
Ja.
Es hat mich nicht beeindruckt. Ich finde es okay, wenn man es tut. Und es sind mit Sicherheit, gerade die sind mit Sicherheit Kollegen, Menschen, die das dürfen, weil die den Stil halt mit erfunden haben irgendwo. Habe ich jetzt persönlich nicht gebraucht.
Krass. Also ich
hat mich nicht beeindruckt.
Ich habe da tatsächlich eine doch etwas positivere Meinung zu. Also ich muss sagen, mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen. Also dieser Prolog am Anfang, wo dann diese kurze Spoken Words Geschichte da drin ist, die sich einfach hart nach Pete Steele anhört, so, wo ich fast schon der Meinung bin, dass die möglicherweise irgendwelche Aufnahmen von dem da recycelt haben, aber das ist jetzt wirklich nur geraten, so. Und dann, ja gut, Transmutation, der Titelsong, den finde ich gar nicht mal so stark, aber I Stand Alone finde ich großartig und Minus the Hand finde ich auch super geil. Ja, es ist Oldschool-Geprügel und es ist das, was man erwartet, wenn man den Namen Carnivore hört und aber nichtsdestotrotz, also mir gefällt es wirklich gut, also mir hat es Spaß gemacht. Ist halt, wie gesagt, auch nur eine EP, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang, aber nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen mehr als nur Legendenstatus wieder beleben. So,
ich bin der felsenfesten Überzeugung, die dürfen das. Und auch wenn mir das jetzt nicht groß was gegeben hat, war es okay.
Ja, die sind auch live unfassbar aktiv, ne? Hm. Die spielen im Moment an jeder scheiß Laterne, ey. Das ist richtig krass. Auch gerade in Deutschland sind die viel unterwegs. Also da hat man echt gute Chancen, die mal zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, EP, trotzdem bewerte ich die und ich gebe denen wohlmeinende 7 Punkte und hoffe da durchaus auf ein bisschen mehr hier und da.
Ich gebe 6,5 von 10 legendären Legenden und damit ist der Drops für mich gelutscht.
Ja. Ja, damit ist auch, würde ich sagen, die Folge gelutscht. Mohaha.
Oh,
Haben wir es endlich geschafft, ey.
Ich sag dir, der April wird heiß.
Der April wird heiß, ja.
Da sind ein paar Sachen dabei, da.
Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal schauen, was wir da machen. Da haben wir uns noch gar nicht so wirklich zu ausgetauschen. Ja, wobei, wir können ja schon spoilern. Ne? Einer haben wir ja schon, At the Gates ist erschienen. Ja. Ne? Könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Ja.
Können wir jetzt schon sagen, ist grandios.
Ja, gucken wir mal. Aber ihr könnt sie auf jeden Fall schon mal hören, damit ihr dann wisst, wovon wir dann im... also ich sag mal, im September werden wir es schaffen, dann den April zu besprechen. Nein, wir schaffen es auch vorher. Hoffe ich.
So, schön wieder hier zu sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß auf dem Rockart-Festival.
Ja, danke dir.
Und dann wünsche ich den Zuhörern einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, mit Röslein bedacht, ne?
Auf jeden Fall. Und dann sehen wir jetzt zu, dass wir die Folge noch rechtzeitig released kriegen.
Genau.
Alles klar.
Muss ja nicht so viel schneiden.
Nee, diesmal überschaubar, ja. Alles klar. Leute, hat Spaß gemacht und wir hören jetzt ganz intensiv ganz viel Aprilmusik. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, wenn Dimo Borgia in 2 Tagen die neue Platte rausbringen und ich das einfach jeden Tag 4000 Mal hören muss. Tja. Boah, ich werde so enttäuscht werden von dieser Platte.
Musst du,
ne?
Musst du zwischendurch halt einfach...
Metal! Oh Gott. Ich hoffe, der Limiter hat das korrigiert.
Der hat das korrigiert, 100%. Ich bin extra weiter weggegangen.
Na gut. Okay, Leute, in diesem Sinne, ja, mir fällt nichts mehr ein. Dann sag ich.
Dann halt doch die Backen und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.